Lara?
Ja?
Bist du bereit fürs Vorspiel?
Fürs Vorspiel? Ja. 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 Ah,
sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder mit der allseits beliebten und hochverehrten Lara zusammengekabelt habe. Hallo Lara!
Hallo Gregor, bist du sicher, dass ich beliebt bin? Hast du in der Tonlotze angeguckt?
Ja, du bist total beliebt und hier und im Zeitgeist...
Ja, ja,
Pass auf, im Zeitgeist, entsprechend machen wir heute eine Abstandsstunde.
Eine Abstandsstunde.
Heute Morgen hast du mich gefragt, ob wir heute Abend eine Abstandsstunde aufnehmen. Ich habe erst nicht gewusst, ob das ein Tippfehler war, aber dann dachte ich mir... hast du geschrieben. Da musste ich sehr drüber lachen, weil ich dachte, weil wir nennen das ja hier Anstandsstunde, ne, und man kabelt sich eine Stunde zusammen und verbringt so lange die Anstandsstunde miteinander, bis man dann gehen kann, damit es nicht peinlich wird für einen oder man täuscht schon einen Fake-Anruf vor und so, oh, ich muss weg und so. Und ich fand da Abstandsstunde, da habe ich mich heute Morgen sehr amüsiert.
Das hat mein Handy wenn dann gemacht.
Das ist echt großartig. Ja, weißt du, hier, das ist, glaube ich, hier die vierte Anstandsabstandsstunde, die wir aufnehmen.
Anstandsabstandsstunde, ja, ist korrekt. Ich bin schon öfters hier gewesen.
Passt einfach.
Du warst auch schon öfters bei mir. Bis du dann angefangen hast, selbst einen Podcast zu produzieren und seither wird mein Podcatcher von dir zugespammt. Ich habe ihm letztens so gesagt, so, ich habe 20 offene Folgen von dir, ich fange an zu löschen.
Ja, fand ich übrigens total super. Hey, hier sind noch 20 ungehörte Folgen, was ja schon das ist, ne? Hier sind 20 ungehörte Folgen.
Ja, aber es tut mir leid, wenn du so oft produzierst. Ja, bist du wahnsinnig geworden?
Den Großteil lösche ich, fand ich super. So, dass du mir nochmal so einen reindrückst bei der Sache, das finde ich toll.
Ja, musst du ja dich jetzt mal wirklich zur Ordnung pfeifen bei 20 ungehörten Folgen. Ich habe das Gefühl, ich höre immer nur noch Gregor, ich komme nicht nach. Und das ist, dann läuft immer noch was auf, da denke ich so. So, jetzt reicht's, jetzt muss ich immer sagen, so, es reicht, Junge, ich lösche jetzt, ich teile dieses auch vorher noch mit, dass ich gelöscht habe.
Das finde ich super.
Ich habe es noch nicht gemacht.
Das finde ich gut.
Ich habe es noch nicht gemacht, aber muss ich noch machen.
Ja, du hast mir das auch, du hattest ja vor kurzem Jahrestag, ne? Vor ein paar Tagen, oder? 10 Jahre verlustierst du dich hier in diesem Land.
Ja, genau, gestern.
Krass, also, ne?
Gestern bin ich 10 Jahre in Deutschland, ja.
Alter.
Das ist ein Jahrzehnt. Das ist
eine Dekade.
Ne? Ja. Genau, also es ist tatsächlich jetzt 10 Jahre her, aber ich finde es auch krass. Vor allem, weil ich denke, irgendwie das letzte halbe Jahr fühlt sich echt wie nix an. Mhm. Aber es ist tatsächlich 10 Jahre, ja.
Das ist mir aufgefallen, als ich das Bild dann von dir gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, da warst du ja 15, als du hergekommen bist.
20.
Aber
schön, dass ich aussah wie 15.
Ja, komm, du sahst schon sehr, also du siehst ja auch immer noch jung aus. Muss man natürlich sagen.
Ja, ich dachte auch so. Ich habe das so geil gesagt, so, bis auf um die Augen rum sieht es eigentlich, also ja, und ich war natürlich viel dünner damals, aber, viel dünner, ich war schon ein bisschen was dünner. Und bis auf die Augen und so ein bisschen das Gewicht, hat sich nicht viel geändert tatsächlich. Also ich habe auch das Gefühl, ich glaube in meinem Leben jetzt alle möglichen Haarschnitte und so ausprobiert und hab irgendwie auch irgendwie Haarschnittlängen für verschiedene Altersdinger gehabt. Ne? Also mal mit 20 mittellang, mal mit 25 mittel. Es ändert sich nicht so viel bei mir tatsächlich. Und ich weiß nicht, jetzt werde ich 31 nächste Woche. Also vielleicht sollte ich dankbar dafür sein, dass der Alterungsprozess bei mir nicht so sehr reinhaut. Ich kenne nämlich andere Leute, die gucke ich mir an, die sind 27, ich denke so, die könnten Mitte 30 sein. Und ich denke so, sei froh, Mädel, sei froh.
Du wirst doch
okay, ich ist scheinbar die vorbeigegangen. Oh, es kommt einfach später ganz krass, wer weiß.
Wer weiß, ja, so, ja. So ab Mitte 30 so komplett so ein sichtbarer Körper.
Ne? Aber ich hab tatsächlich schon mal ein graues Haar gefunden, irgendwann mal vom halben Jahr oder so. Das habe ich dann getwittert, dass ich tatsächlich irgendwo mal was rausgepickt habe und so, das sieht sehr, sehr weiß aus. Okay, das ist nicht gut. Aber seither nicht mehr, aber ich färbe auch regelmäßig, so hergesehen.
Es ist nicht grau, es ist leichenblond. Weißt du?
Ja, aber ich habe ja tatsächlich in meinem Original, also ich meine, die Leute, die nicht wissen, wie ich aussehe, eigentlich sehr dunkelbraunes Haar. Aber ich habe quasi vorne, bei der Stirn habe ich so ein bisschen leicht blonde Haare unten dran. Und ich dachte, vielleicht ist das ein, diese blonde Haare, aber da habe ich mir so, wo es herkam und so, das hat keinen Sinn ergeben. Dachte ich so, scheiße, muss tatsächlich jetzt mal der Wahrheit ins Gesicht gucken, du bist älter, Mädel. Und ich meine, aber ich kann froh sein, dass ich ein einziges graues Haar mit 30 gefunden habe. Ich kenne andere, die kriegen Ende 20 quasi schon die ersten richtigen Büsche an grauen Haaren.
Ich kann nur sagen, es ist besser, wenn es ausfällt, bevor es grau wird.
Und Männer, die haben sowieso, die sind sowieso gearscht, die kriegen sowieso irgendwo Haarausfall. Sehe ich ja auch bei Kai, ne? Also, das kriegt diese Geheimrat.
Es ist einfach, das Hirn setzt sich mehr durch, gehe ich mal davon aus, weißt du, dass es mit aller Macht nach außen dringt.
Genau.
So ein bisschen. Ja, Lara, hast du schon die Corona-Warn-App auf dem Handy?
Ich habe die Corona-Warn-App auf dem Handy, ja.
Und ziemlich ist sie schnell. Hast du schon den Fauxpas begangen und den Flugmodus aktiviert und hast du dann diese geile Meldung von der Warn-App bekommen?
Ja, habe ich, aber ich habe nicht den Flugmodus aktiviert, ich habe das Bluetooth deaktiviert.
Stimmt, da geht's auch, da bekommt man diese Meldung, Achtung, möglicher Informationen über möglichen Kontakt, kriegt einen halben Herzinfarkt, scrollt dann diese Meldung auf und steht da, wenn Sie das wissen wollen, aktivieren Sie bitte Ihr Bluetooth. Ey, unglaublich, oder? Also ich habe sie runtergeladen, als wir noch bei 5000 waren, als da wirklich gerade an dem Morgen, wo es losging. Aber seitdem, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist merklich, die Akkuleistung hat richtig nachgelassen bei mir seitdem. Und sie ist auch nur, wenn ich damit unterwegs bin. Es ist nicht die App, da haben sie wahrscheinlich recht, aber es ist Bluetooth und GPS. Und GPS.
Ja, gut. Also bei mir ist es sowieso, ich habe ja ein gebrauchtes Handy und deswegen war der Akku ist sowieso scheiße, deswegen ich kann es nicht sagen. Ich benutze sowieso Bluetooth die ganze Zeit fürs Hören, weil lustige Sache, ich habe zwei Katzen und die essen jegliche Art von, die beißen die auf jegliche Art von Kopfhörer. Und ich habe es aufgegeben, so Kopfhörer zum Einstecken zu nehmen, weil wenn ich die irgendwo liegen lasse, das geht keine zwei Minuten, die sind drüber und beißen mir das Ding durch, die haben irgendwie drei Stücke oder so durchgebissen. Und ich gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir so Earpods mit Bluetooth und die kannst du halt dann so ins Case reintun und da gehen sie natürlich nicht ran, weil das verstehen sie nicht. Und solange ich die nie irgendwo rumliegen lasse, ist alles gut, vom Case aber und deswegen benutze ich sowieso die ganze Zeit Bluetooth. Also ich kann es nicht sagen.
Also als ich die ich habe mir jetzt auch welche geholt, als Apple die rausgebracht hat vor ein paar Jahren, da haben wir, haben viele gelacht. Darüber, wie die so aussehen, ne? Wie so kleine elektronische Zahnbürsten, die du dir in die Ohren steckst.
Ich erinnere mich eher an die Zeitbock-Folge mit David Tennant in Doctor Who.
Stimmt, ja, tatsächlich. Sie sieht auch noch, aus wie kleine elektronische Zahnbürsten, die man sich in die Ohren steckt. Da weiß ich noch, da habe ich auch gelacht. Und jetzt sieht man so langsam mittlerweile immer mehr Leute damit rumlaufen. Es hat was vom Ohrring, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch okay, also die Dinger mittlerweile zu tragen. Aber ich habe irgendwie anscheinend eine komische Ohrenform. Bei mir ist es besser, wenn ich ein Kabel noch dran habe.
Ja, das hat keine Katzen. So lange gesehen kannst du es gerne machen. Ich habe es auch überlegt, ob ich es für die Arbeit wieder mache, weil ich höre auf der Arbeit öfters halt Podcasts und Musik, weil die Dinger halt auch so abdecken, dass ich immer wieder das Problem habe, dass Leute plötzlich neben meinem Tisch stehen und ich so zusammenzucke und denke... Die habe ich nicht sehen kommen, ob ich mir so noch Kabeldinger hole, damit ich wenigstens eins rausnehmen kann.
Oh ja. Ja.
Ja, aber so. Dann musst du es immer vorher gucken. Ja.
Dass du wenigstens den Feueralarm hörst, wenn es losgeht.
Wir sind im Erdgeschoss, ist nicht schlimm.
Ich hatte mir mal als Thema aufgeschrieben, ich habe mir mal aufgeschrieben, mal sehen, ob dir was dazu einfällt, mediale Darstellung von Homeoffice. Und zwar in letzter Zeit tatsächlich ist es mir übel aufgestoßen, dass in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, ist ja scheinbar so die Scheu vor Homeoffice und mobilem Arbeiten deutlich geringer geworden. Aber immer wenn man irgendwie so Berichte und Artikel und so darüber sieht, wird es irgendwie so, weißt du, du hast immer so dieselben Bilder, weißt du, der Typ im Laptop unter Wasser, ne, oder irgendwer, der mit dem Laptop am Strand sitzt und so, also immer.
Ist das nicht eher Digital Nomads, was sie da?
Naja, vielleicht kommt es daher, aber im Moment sehe ich das tatsächlich, also ich sehe das tatsächlich beruflich und auch privat im Moment immer so, ja, hier die 10 Tipps fürs Homeoffice oder fürs mobile Arbeiten, wie es ja im Moment auch oft so genannt wird, weil Homeoffice ja rechtlich noch ganz andere Anforderungen hat als mobiles Arbeiten. Und ich sehe da immer diese Bilder, die so den Eindruck erwecken, dass da nicht wirklich gearbeitet wird. Ich finde, dass diese Darstellung tatsächlich irgendwie das Ganze immer so negativ darstellt. Nämlich genau das, dass man irgendwo am Strand sitzt und da irgendwie sich einen Lauen macht und ab und zu hier noch den Rechner auf hat. Oder jetzt habe ich eins gesehen, wo wirklich ein Typ original in Unterwäsche, also mit Badehose in einem Pool unten war mit einem Laptop, also richtig affig halt. Und das war auf einem offiziellen Dokument, wo über so ja, hier die besten Tipps und Tricks für Homeoffice in diesen Zeiten und also. Wo ich mir dann so gesagt habe.
Zieh dich ordentlich an.
Ja? Ja. Wo ich mir so gesagt habe, einmal entspricht das ja nicht der Realität, gerade aktuell nicht. Ne? Weil zu einem ist irgendwie so latent suggeriert, ich meine, gut, sie müssen es irgendwie visualisieren, ne? Irgendwie privat.
Ja, das sind auch sehr schlimme Stock-Images, die es dazu gibt, nehme ich mal.
Richtig. Aber es hat so eine. Ich finde so ein latentes Vorurteil, was da so ein bisschen gefüttert wird mit, man macht sich so einen Lauen und so ein Larry, und ich kann dir nur sagen, so aus der aktuellen Erfahrung, die ich auch so mache seit 4 Monaten, und man kann das sogar mit Zahlen unterlegen, ist die Produktivität gar nicht anders geworden. Also es ist genauso erfolgreich wie quasi Büroarbeit für gemessen so an Tätigkeiten. Und da finde ich langsam diese Darstellung, die irgendwie das so ein bisschen unterfüttert, dass viele sagen, ja, wenn du Homeoffice machst, ja, das, ne? Also, das ist ja voll.
Da arbeitest du gar nicht richtig.
Da arbeitest du gar nicht. Ich habe heute Homeoffice gemacht und ich habe auch, eine Kollegin hat angerufen und ich war gerade nicht an meinem mir dafür zugewiesenen Podcast-Rechner an meinem Platz. Hab das aber mitgekriegt, dass ein Anruf da war, habe sofort zurückgerufen. Ich wollte sofort zurückrufen, da hatte ich schon eine Nachricht drin, wo dann so drin stand, ey, du brauchst doch keine Hose anziehen, um mit mir zu telefonieren. Weißt du? Da dachte ich so, ja, so der Gag, weißt du, weil man hat zu Hause im Homeoffice dann
aber
keine
Hose
an
viele,
und so.
Viele haben tatsächlich Jogginghose an, das sehe ich
ja
auch.
Habe ich auch. Also ich setze mich ja auch nicht mit. Also wenn ich jetzt Telefonkonferenz
nicht
habe.
Nicht mit der Falthose, Faltbundhose.
Nee. Also, wir haben Gott sei Dank, wenn, dann haben wir Audio, also tatsächlich Telefonkonferenzen, keine Videogeschichten, also mit Kamera, wo wir mal unzieht, das gibt's gar nicht bei uns. Und tatsächlich ist rein Audio somit, und es ist halt, was ich dann da anhabe, ist dann halt natürlich schon so ein bisschen, sagen wir mal so, bisschen casual, würde man sagen. Casual. Ja. Aber tatsächlich so begegnet es dann. Auch mir, auch so bei Freunden oder so, wenn wir so drüber reden, dass die auch überall so die Probleme haben im Moment, abseits jetzt dieser Virusgeschichte, weshalb man mehr zu Hause arbeiten sollte, wenn es möglich ist, dass es da permanente Vorteile gibt. Weil du bist Homeoffice, ja, musst ja ein bisschen zu Hause, guckst dann nur Fernsehen, du hast Mucke, ne, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite wirklich ganz normal. Also es gibt für mich keinen Unterschied zu dem, wie ich im Büro arbeite und so. Klar ist dann mal, vielleicht läuft mal der Fernseher im Hintergrund oder ich lasse mal ein bisschen lauter Mucke laufen oder so. Das kann sein. Aber im Großen und Ganzen finde ich das fast schon ein bisschen diskriminierend im Moment. Gerade diese Darstellung fängt langsam an, mich ein bisschen zu ärgern, weil es immer dargestellt wird, als irgendwie du bist dann mit dem Laptop am Strand und machst einen Lauen.
Selbst Digital Nomads machen das ja auch gar nicht, weil ein scheiß Sand wie aus dem Laptop rauskriegen ist echt mühsam und sie können sich dann auch nicht konzentrieren. Also das ist auch ein Vorurteil. Ich kann dich durchaus verstehen. Ich mache ja, ich habe einen Halbtagsjob und da mache ich ja kein Homeoffice, da gehe ich ja vor Ort. Und der Rest mache ich Freelancing und da trifft das, was du jetzt sagst, schon eher zu. Ne? Also ich mache viel Kreatives und das erfordert jetzt nicht unbedingt, dass ich am Tisch sitze. Und da könnte schon mal sein, dass ich auch ein bisschen sehr raushängen lasse, da arbeite ich auch noch an mir. Und dementsprechend, aber ich meine, das ist halt, ich meine, jeder Freelancer wird dir sagen, dass das auch einfach ein Vorteil ist, was die Leute haben. Von zu Hause arbeiten ist nicht gleich produktiv. Das ist vielleicht aber produktiver, als du auf der Arbeit hast, weil in der Arbeit wirst du vielleicht auch öfters gestört, wenn du gerade in meinem Büro bist mit mehreren Leuten und die dann irgendwie was quatschen oder sonst was. Also, ja.
Ja, ich fand es auch so in der Realität, was man so die letzten Monate auch erlebt hat, wo auch viele so quasi froh waren, dass sie zu Hause arbeiten konnten, weil sie sich noch nebenbei ihre Kinder betreuen mussten. Mhm. Und gerade bei denen das so ist, und das sind ja auch nicht wenige, und da ist es ja super, dass für die diese Möglichkeit auch relativ oft geschaffen wurde, weil klar, keine Kinderbetreuung, weil keine Schule auf, keine Kindergarten auf, also müssen die Eltern. Und ich glaube, dass das weit abseits davon war, dass die sich in Launen am Strand irgendwie gemacht haben, ne? Sondern die hatten eine Doppelbelastung mit der ganzen Geschichte. Also
auf jeden Fall. Also man sollte es so wie dieses Vorurteil, sollte man echt, es könnte in die Tonne reinschmeißen. Also ganz ehrlich, wenn das für euch die Definition von Produktivität ist Anwesenheit, dann habt ihr noch nie im öffentlichen Dienst gearbeitet.
Ja, ja, tatsächlich ist für viele Anwesenheit tatsächlich... Die Zeit, die gemessen wird, ist dann halt die Arbeitszeit halt, ne? Und nicht das Ergebnis. Ne? Es gibt für beides seine Gründe und so. Klar, aber wie gesagt, mich hat das in letzter Zeit tatsächlich, fing es an, mich irgendwie so ein bisschen zu stören.
Du musst dich davon freisprechen.
Ja? Ey, ich muss einfach.
Du weißt ja, was du selbst leistest. Du weißt, deine Vorgesetzten wissen auch, was du leistest. Warum? Gib doch da auch einfach nichts.
Ja, ich wollte nur das so. Ich wollte noch mal sehen, wie du das so siehst, ob du das auch so ein bisschen so siehst, dass die mediale Darstellung immer noch so ein bisschen so das Negativ irgendwie, so ein bisschen so negative Klischees eher ein bisschen befüttert.
Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich lese die Sachen halt nicht, weil ich mir einerseits eigentlich weiß, wie ich hier zu Hause, wenn ich mir meinen Arsch hochkriege, meine Sachen machen muss. Da ich aber halt hauptsächlich kreativ, also ich arbeite halt, wie gesagt, diese Alltagsgeschichte, das ist die Hälfte der Woche. Die andere Hälfte der Woche mache ich ein bisschen Medienbearbeitung auf Rechnung und ansonsten bin ich halt schriftstellerisch tätig und was mache ich noch? Ah ja, ich plane übrigens auch eine Dokumentation mittlerweile. Also das ist das Nächste, was ich machen will, weil ich habe ja Medienproduktion studiert. Und dementsprechend ist sowieso nicht, das ist nicht so stringentes Arbeiten. Das ist zum Beispiel mein größerer Struggle, ist so zu akzeptieren, dass ich nicht unbedingt stringent arbeite, dass ich nicht um 8 Uhr hinsetze, runterarbeite und um 17 Uhr habe ich es beendet, sondern dass es tatsächlich immer so ein Prozess ist, der mal arbeitest du an dem Teil, mal arbeitest du am anderen Teil und es ist nicht so steuerbar. Gerade so dieser Kreationsprozess ist relativ unstetig. Das ist zum Beispiel das, womit ich mehr Struggle habe und mehr Probleme habe, als zu sagen, ja, okay, die Leute sehen mich nicht als produktiv. Sie sehen mich sowieso nicht als produktiv, aber es liegt immer daran, dass wenn du sagst, jemand sagt, ja, was machst du denn als Teil deiner Arbeit? Ja, ich schreibe eine Serie, also eine TV-Serie, dann ist sowieso... Was? Das Arbeit? Da fangen wir schon mal da an. Also hast du schon grundsätzliche Probleme, das zu erklären.
Ich schreibe eine TV-Serie.
Es ist jetzt Drehbuchschreiben, ne? Also wir haben übrigens im Vorfeld eine ganze Stunde schon geredet gehabt über die Idee, die ich hatte, die ich jetzt nochmal überarbeitet habe. Das ist tatsächlich ein Teil meiner Arbeit. Das ist für mich genauso wichtig wie der Rest, ne? Also ich bin Tatenerfasserin seit einem Monat für eine Filmverleih. Also im Digital Sales, weil wenn ihr jetzt Filmverleih hört, denkt ihr sicherlich, die Kinos sind doch alle leer, warum stellen die Leute ein? Es geht hier um VOD hauptsächlich. Und also VOD, falls das irgendjemand nicht sagt, Amazon, Netflix, Konsorten und so weiter. Ne? Also halt um den digitalen Verleih letztendlich. Und da arbeite ich halt 50% und der Rest mache ich halt, wie gesagt, ab und zu ein paar Aufträge für Gewerbe und für Privatkunden im Podcast- und Videobereich, also Videobearbeitung etc. Ist aber der kleinere Teil, den ich jetzt mache. Und der größere Teil ist halt, dass ich meine Projekte bearbeite. So, und das ist halt tatsächlich so was was Künstlerisches wie, ich schreibe halt ein Drehbuch, ich mache halt Videos oder ich bin halt jetzt, oder was ich jetzt dann als Nächstes anfangen werde, ist halt quasi eine Kurzdokumentation will ich machen und so dementsprechend, das ist sowieso etwas, was für viele Menschen nicht greifbar ist und daher
aber was für mich greifbar ist.
Das geringste Problem ist, mir zu sagen zu lassen, zu Hause bist du nicht produktiv, also ganz ehrlich. Es ist ja sowieso leider in unserer Gesellschaft so, dass wir von Arbeit und Nicht-Arbeit ausgehen. Ne? Dass es Arbeit gibt, die ist keine richtige Arbeit. Es gibt Arbeit, die ist richtige Arbeit. Meistens körperliche Arbeit ist auf jeden Fall richtige Arbeit, ne? Die erfordert, dass du was rumträgst, dass du dich bewegst. Ne? Und so kreative Sachen, ne? Dass du irgendwo vorne was sitzt und irgendwas malst, designst oder halt was aufschreibst, das ist ja meistens nicht richtige Arbeit, weil du schwitzt ja nicht und du hast vielleicht nicht unbedingt ein physikalisches Produkt am Ende des Tages, sondern du hast einfach irgendwo eine Datei.
Ja.
Also dementsprechend, ja.
Ja, klar, natürlich. Ja, es ist halt auch, ja, es ist wie ein Buch schreiben und ein E-Book rausbringen. Der Nutzen ist ja derselbe halt, ne?
Ja, also inwiefern meinst du das? Ein
Buch, ja, wegen, wie du gesagt hast, du hast eine Datei oder so, also als wenn das irgendwas Negatives wäre an der Sache, weil das ist so.
Nee, wie gesagt, aber es ist halt traurig, dass unsere Gesellschaft tatsächlich unterscheidet zwischen Arbeit und nicht richtiger Arbeit.
Ja, das stimmt
richtige
schon.
Arbeit, nicht richtige Arbeit.
Ich habe mir die Ohren gespitzt dazu gesagt, dass digitaler VOD-Vertrieb von Serien und Filmen, ne, gehe ich jetzt mal von aus, kannst du Babylon 5 bitte an irgendeinen großen Streamer verkaufen? Kannst du das irgendwie unterschieben? So einfach nur so, einfach so reinschieben?
Du verstehst das System falsch. Nein, wir würden das dann denn kaufen. Das habe ich dir so gesagt. Also ich habe, ich kann das ja sagen, weil das ist öffentlich, ich arbeite für Kochfilms, die gehören zu Koch Media, zu Deep Silver, was irgendjemand im Gaming unterwegs ist, das ist ein Gaming-Label, und ich arbeite genau genommen für KSM, also die waren mal KSM, gehören jetzt zu den Kochfilms und die sind auf Anime spezialisiert. Mhm. Aber da wir natürlich auch Kochfilms haben und Kochfilms ist, glaube ich, eher spezialisiert auf die Indie-Branche innerhalb Europas hauptsächlich, also sie vertreiben halt Filme innerhalb von Europas, aber global, also von überall. Und also Babylon 5 ist nicht unbedingt etwas, was wir im Programm hätten. Fangen wir damit an. Und dann wäre es eher so, dass wir die kaufen würden, die Lizenz, und wir dann das quasi ausspielen an das VOD-Plattform. Also ich mache jetzt hauptsächlich momentan Prime. Also ich mache halt quasi, ich erfasse zum Beispiel Titel von einer Serie, und sagt, ne, die Serie hat 15 Episoden, Episode 1 heißt so, Episode 2 heißt so und so weiter und so fort, und die hat dann eine Artikelnummer und das wird dann ein System eingespielt und dann wird das bei euch angezeigt. Dann könnt ihr dann gucken, ich sehe hier ist eine neue Anime-Serie mit Titel XY, hat 15 Episoden und ihr könnt die dann ausleihen oder sie wird in Form von einem Exklusivpaket, also entweder in Prime oder quasi in Form, es gibt ja zum Beispiel auch Kanäle gerade bei Amazon Prime, die man abonnieren kann gegen Entgelt. Da wird es vielleicht ausgespielt. Oder wie gesagt, ihr leiht sie einzeln oder kauft sie einzeln und so weiter. Und ich erfasse diese Daten, die dann weitergegeben werden. Ich spiele nicht ich lade nicht die Dateien hoch, das ist nochmal ein anderer Schritt. Und deswegen, wenn dann, also ich kann nicht jemandem Streaming, also nicht, das versucht Gregor zu erzählen, weil Gregor sich ja mit den anderen Leuten vom Grauen Rat aufricht, dass Netflix das nicht oder Amazon Prime nicht nicht im Angebot hat. Das ist nicht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich einen Monat das ganze Verwertungssystem komplett kenne, aber soweit ich das verstanden habe, hat Netflix zum Beispiel hat ja originalen Titel. Und ich nehme an, dafür machen sie den Vertrieb selber. Ne? Aber normalerweise ist das Zeug, was ihr bei Amazon findet oder auch quasi Amazon Prime gucken könnt. Und wenn es nicht ein Original-Titel ist von Amazon oder von Netflix, die Sachen, die ihr bei Netflix gucken könnt, oder einfach ein ganz normaler Blockbuster, ne, der letzten Jahre, der vielleicht einen Oscar gewonnen hat oder so, dann ist das nicht Netflix, der das zur Verfügung stellt, sondern das ist ein Verleih, der eine Lizenz gekauft hat und das bei Netflix ausstrahlt und Netflix quasi einen Teil des Geldes gibt und das wird dann abgerechnet, so, ne, nach Minute, die gestreamt wird. Das heißt, nicht Netflix kauft die Lizenzen, per se, es kann sein, dass sie es teilweise machen, aber wie gesagt, nur für ihre Originaltitel nehme ich stark an, sondern das ist ein Verleih, der sagt, ich möchte gerne über Netflix oder über Amazon Prime etwas ausstrahlen, dass mir dann quasi nach Streaming-Minute abgerechnet wird. Das sind verschiedene Verwertungsmodelle. Das, was ich jetzt genannt habe, nennt sich S-Wort. Dann gibt es A-Wort. A-Wort läuft über Werbung. Also das sind Werbeblöcke dazwischen, das ist meistens kostenlos und die
die Dienste werden quasi an der Werbung beteiligt, die ausgestrahlt wird. Und dann gibt es T-Wort. T-Wort ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, über Verleih. Also du leihst halt einen gewissen Titel oder du kaufst. Moment, du kaufst einen Titel, genau. Oder du leihst ihn entweder für ein gewisses Entgelt, 48 Stunden, bezahlst 4 Euro irgendwas, oder du kaufst ihn für 10 Euro. So, dann ist es, glaube ich, T-Wort, wenn ich mich nicht täusche, genau. Also es ist ein anderes Verwertungsmodell. Und so funktioniert das. Und das heißt eigentlich, dass Babylon 5 nicht bei Netflix oder bei Amazon ist, liegt daran, dass scheinbar niemand vom Filmverleih das Risiko auf sich nehmen will und sagt, es rentiert sich.
Aber warum läuft es dann auf Tele 5?
Das musst du Tele 5 fragen.
Aber auch nicht in deren Videothek, in deren Mediathek, soweit ich
weiß.
Ich
kann sein, dass die irgendwie einen Vertrag haben, dass sie es nur ausstrahlen dürfen, aber nicht zur Verfügung stellen. Das kann ich dir nicht beantworten.
Schwierig, ne? Also das ist ja doch voll kompliziert, weißt du?
Ja, also ich möchte nochmal Disclaimer. Ich bin nur Datenerfasserin in dem ganzen System. Ich bin nicht Sachbearbeiterin und ich mache es erst im Monat. Also das ist einfach das, was ich euch jetzt so aus meiner Perspektive sagen kann. Das war mir vorher auch nicht bewusst und ich habe, wie gesagt, Medienproduktion studiert, kam da ran und habe realisiert, ich weiß nichts über den Verleih, wirklich nichts. Obwohl das eigentlich absurd ist, weil wir das eigentlich auch machen sollten. Aber das wurde halt nicht wirklich gemacht. Und dementsprechend, das ist halt das, was ich euch sagen kann, was wir so machen oder was ich halt so mache.
Tja, das heißt, also du kannst mir nicht versprechen, dass du, bis wir das nächste Mal zusammen podcasten, du Babylon 5 auf irgendeinen Streamingdienst geschoben hast, oder?
Dann müsste unsere Firma das kaufen. Ich habe dir schon gerade gesagt. Also wie gesagt, ich arbeite für Kochfilms und Kochfilms macht eher Indie-Filme. Die haben zwar auch ein paar größere Serien. Also Kochfilms hat zum Beispiel Parasite gehabt, was das euch was sagt. Ja, solche Sachen. Und ich bin halt in Wiesbaden und da war halt früher die KSM und die KSM macht Animes hauptsächlich. Also ja. Und selbst dann, ich bin eine Datenerfasserin, kein Einkäufer. Ich habe keine Macht.
Na gut, dann werde ich also quasi so lange warten, bis du musst mich einfach mal am Tag der offenen Tür mitnehmen.
Ich kann es dir nur sagen, wenn ich sehe, dass wir es erfassen und uns tatsächlich dann plötzlich bei mir steht, muss Babylon 5 erfassen, und dann kann ich sagen, Gregor!
Ja, das wäre super.
Ja, aber das komplett, ist das Einzige, was ich...
Komplett auf Netflix. Als HD-Remake oder sowas.
Aber ich muss dir sagen, Netflix ist gar nicht einer der Großen. Also Netflix ist tatsächlich einer der Kleinen. Also wir machen zum Beispiel hauptsächlich Prime.
Der Großen, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich würde jetzt auch tippen, dass das weiter verbreitet ist, definitiv, als Netflix. Also Netflix ist ja so das Synonym geworden mittlerweile für Streaming zwar von Serien und Filmen, aber ich glaube tatsächlich, dass alleine wegen der Sache mit dem, also Amazon, also das Prime-Ding ist halt immer noch ein bisschen einen Tacken günstiger, meine ich, und du hast halt noch den Versand, das Versandmodell halt mit drin, was natürlich auch ein unschlagbares Argument halt noch dazu ist, ne? Genug Werbung gemacht, definitiv. Aber okay, ja, okay, auf jeden Fall danke dir schon mal für diese Erhellung. Bevor es ganz dunkel wurde, weil du mir kein Babylon 5 in den Streamer schieben kannst. Dann bleibe ich halt bei meinen DVDs, weißt du? Oder ja, guckst du auf Tele 5.
Ja? Wir haben tatsächlich auch noch ein paar Leute, die im DVD-Bereich arbeiten. Also die tatsächlich physikalischen Vertrieb noch machen. Mhm. Aber es nimmt halt ab, ne? Und ja, klar. Aber was ich Krieger dafür machen konnte, war, als ich eine Akquisitionsliste bearbeitet habe, das mache ich zum Beispiel auch, ich bearbeite halt Akquisitionslisten auf, ne? Was halt so angeboten wird, dann recherchiere ich, was gibt es dazu, also wie wird das wahrgenommen etc., was ist das Ranking auf IMDb und so weiter, um zu bewerten, damit der Einkäufer bewerten kann, ist das ein Titel, der sich für uns lohnen könnte oder nicht. Und da habe ich ja irgendwelche komischen Serien aus den Anfang 2000er mal bearbeitet. Da habe ich auch Gregor die ganze Zeit geschrieben. Kennst du dies, kennst du jenes?
Ich kannte voll wenig, ne? Das war doch.
Ja.
Das waren
du hast aber gesagt, ich habe diesen komischen Klon von X-Men, hast du gekannt.
Ja, Mutant X, den kannte ich.
Genau.
Drei Staffeln, meine ich, mit 2000, so ungefähr 2000 bis 2002, mit am Anfang John Shear in der Hauptrolle. Und John Shear war Lex Luthor in der ersten Staffel von Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, wer sich noch daran erinnert. Genau. Ah. Ja, und die Serie war damals sehr, sehr cool. Also es war so ein bisschen die Fernsehversion von X-Men, war auch offensichtlich so getrimmt, ohne, also es war so an der Grenze zu ihr könnt uns nicht verklagen, aber wir sind eigentlich ein TV-Klon. Und ich habe das damals gerne geguckt, weil es war sehr aufwendig für so eine Fernsehserie so um die 2000er rum. Ja, aber war auch keine, der hat sich nie so richtig durchgesetzt halt, ne? Wie so viele Serien auch aus dieser Zeit.
Würdest du dir das denn heutzutage doch angucken?
Das glaube ich nicht, nee. Ich glaube heute nicht.
Ach, müssen nicht aus nostalgischen Gründen das nochmal gucken.
Nee, tatsächlich, also soweit war es nicht so. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Ich habe damals nur die erste Staffel geguckt. Ich habe irgendwie tatsächlich festgestellt, dass ich so Anfang der 2000er Jahre, da habe ich viele Serien so angefangen, aber damals auch nicht zu Ende geguckt. Und die Dinge, die, also für viele, und außer Angel natürlich, den habe ich zu Ende geguckt, ne? Aber vieles war
den
ja
auch... Willst du auch gucken, wenn der nochmal auf den Streamingdienst kommt, oder?
Ja, da bete ich für, dass der auf den Streamingdienst kommt. Das kann ich sogar noch mehr anprangern. Buffy beispielsweise ist ja bei Amazon Prime mit drin und Angel ist nicht mal bei Amazon Video käuflich zu bekommen.
Ja, ich weiß. Es ist traurig, aber ich... Ich kann da leider nicht viel machen. Ich glaube nicht, dass es so zu unserem.
Ja, kümmere dich erstmal um Babylon 5 da reinzuschieben. Da
ich kümmere mich gar nicht.
Da wäre ich erstmal schon mal ganz froh. Könnte ich mir da so grob als Zeitlinie bis Herbst aufschreiben? Wie stellst du dir das vor? Ja, weiß ich nicht, dass du irgendwie mal beim Chef sagst, wieso? Du bist doch so ein junges, hippes Teenie-Mädel im Prinzip. Weißt du, so ein
Ich bin 31 nächste Woche.
Du bist ein Influencer. Du gehst zu deinem Chef und sagst, ich und meine coolen Kumpels aus dem Bergheim in Berlin würden am liebsten Babylon 5 gucken. Oder gucken am liebsten Babylon 5. Hä? Ich und meine 2 Millionen Follower auf Twitch. Nein, so muss ich und meine 2 Millionen Follower auf Twitch würden das gerne.
Genau.
Das gerne gucken.
Ich glaube, die wollen sehr schnell mal. Dafür Beweise sehen.
Ja, wahrscheinlich. Ihn dann liefern, ne? Das ist diesen Screenshot, den sie uns gezeigt haben. Sie wollen mir sagen, dass ihr Name Gronkh ist? Ja, ich bin der wahre Gronkh. Ja, okay, ich sehe, du brauchst da noch ein bisschen länger Zeit, aber ich sag mal, wenn du deinen medialen Aufstieg machst, dann kannst du das ja vielleicht auf deinem Weg nach oben.
Einen medialen Aufstieg.
Ja, aber ja,
da werde ich dafür nutzen, dass Babylon 5 beim Streaming. Nein,
daran kann ich nichts Falsches erkennen. Ja, das wäre super, wenn du so eine so einfach so total den medialen Aufstieg machst und am Ende so in 5 Jahren ist das Ziel dann nur, dass du Babylon 5 auf den Streamingdienst für uns kriegst.
Okay, super. Wenn ich dann meinen ersten Oscar in der Hand habe, sage ich dann so, Amazon, Moment, auf der Kurze.
Diesen Oscar widme ich
John. Was kann ich für euch tun? Möchten Sie gerne eine Originalserie? Wir geben Sie, kriegen alles Geld der Welt. So. Nee, ich möchte gerne, dass Babylon 5 auf Amazon Prime läuft. Tschüss.
Das wäre super.
Ja, genau.
Und dann bei deiner Oscar-Rede sagst du dann, diese Statue widme ich John J. Sheridan, der für unser aller Sünden gestorben ist. So.
Hast du jetzt gerade Babylon 5 gespoilert?
Naja, das ist jetzt ganz ehrlich. Das ist ja schon sogar in der Serie früh. Das muss ich piepen, wir sind noch nicht durch. Na gut, hört den grauen Rat. Ja, siehst du, ich habe es einfach super schwellig. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, auch als Thema, auch aus einem unserer Gespräche, da habe ich mir aufgefangen, Umgangsformen im Internet, Forderungen bei Gratis-Content. Fällt dir dazu etwas ein?
Es tut so, als hätte er das in mühsamer Recherche durchgeguckt, aber in Wirklichkeit habe ich gefragt, was hast du für ein Thema? Habe ich gesagt, ich habe letztens da Beschwerden gehört. Oh ja, lass uns darüber reden.
Ja, genau, genau so war es.
Er hat nicht eine investigative Recherche in mein Leben gemacht, um ein passendes Thema für mich zu haben. Du hast dich nicht gut vorbereitet auf deine Gäste.
Ja, ist furchtbar. Es geht aber darum, wie finden wir denn Forderungen bei Gratis-Content? Umgangsform im Internet.
Wie findest du es denn als Podcaster?
Also, tja,
passiert das?
Also, ich glaube, der Aufhänger dabei zu unserem Gespräch war ja, dass rein fiktiv jetzt, aber so ähnlich war es ja, ohne jetzt da, dass da unter der, unter jetzt, wenn unter dem Podcast von jemandem, jetzt, ich mache es jetzt ein bisschen fiktiv, aber so im übertragenen Sinne, quasi die Frage war, wann denn die Person eine neue Folge von einem anderen Podcast weitermacht.
Es war nicht ein Podcast.
Ja, aber ich sage im übertragenen Sinne sinngemäß. Du machst Podcast.
Darf ich nicht sagen, was es ursprünglich war? Ja,
klar, wenn du es möchtest. Ich wollte dir das nur nicht, Mach
es
ruhig.
Es ist ja nicht, es war nicht meine Geschichte. Es war ein Fanfiction. Also ich schreibe halt so Zeitvertrieb für Fanfiction. Mhm. Wir können mal darüber reden, dass es ein sehr schlechtes Bild von Fanfiction gibt, by the way. Was denkst du, wenn du Fanfiction hörst, Gregor?
Erotik. Ja, tatsächlich denke ich jetzt, ich bin für alle Zeiten verdorben durch Koljas Vortrag von erotischer Fanfiction zu Doctor Who morgens in Kassel um 9 Uhr im Sonntag bei einer Timelash vor ein paar Jahren. Da hat er morgens um 9 Uhr mit uns, oder halb 9 war das, auf dem Sonntag morgens mit uns auf dem Kulturbahnhof in Kassel gestanden und hat vor einer begeisterten Menge erotische Fanfiction zu Doctor Who vorgetragen und das war unfassbar unterhaltsam, der Kolja vom WhoCast, Grüße, und es war nicht nur, und es hat seitdem, ich habe da Dinge gehört, die ich nicht hören wollte, aber seitdem verbinde ich das komplett, eigentlich verbinde ich erotische Fanfiction von David Tennant jetzt mittlerweile mit demselben Genre.
Okay, das ist sehr schade, weil ja. Es besteht das durchaus, weil das wäre. Also Fanfiction an sich bedeutet ja nichts anderes, als dass es einfach eine Geschichte ist zu einem gewissen Universum, also zu einem gewissen Fandom, also eine gewisse Serie, ein Buch, eine TV-Serie. Es gibt aber auch natürlich Fanfiction über real existierende Menschen, also hauptsächlich Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, also Schauspieler etc. Und die gibt es ja schon seit den 60er Jahren, also schon weit vor dem Internet. Ne? Die ersten kamen ja damals, also gab es sogar, ich glaube, die ersten kamen mit dem Sherlock-Universum raus. Mhm. Und dann wurden die halt damals in so Zeitschriften, in Fanzines quasi publiziert, also damals ganz früher noch anders, aber die große erste Welle kam quasi mit Star Trek raus. Da die ersten großen, wo auch die ganzen Genres gebildet wurden innerhalb des Fanfictions, wurden mit Star Trek Geschichten begründet, von TOS wohlgemerkt. Wusstest du das?
Ja, doch. Also das ist da
das viel, wusstest du nicht.
Also ich weiß natürlich,
dass es eigentlich sehr stark mit dem Star Trek Universum verknüpft ist, wohlgemerkt.
Das wusste ich nicht, dass es damit so stark verknüpft ist.
Es ist tatsächlich mehr oder weniger, also es ist nicht nur daraus entstanden, aber es ist tatsächlich eine der großen Indikatoren gewesen, wie sich das entwickelt hat. Das ist dann irgendwann mal von diesen Fanzines, also von diesen tatsächlichen Zeitschriften, wo das halt als Folgeroman publiziert wurde, ist es dann rübergerutscht ins Internet. Und natürlich ist Erotik ein größerer Teil, also es ist ein großer Teil der Fanfiction-Gemeinde, die halt Erotik schreibt. Das kann gute Erotik sein, das kann sehr schlechte Erotik sein, das kann Erotik sein, die man dann umarbeitet zu einem Buch und 50 Shades of Grey nennt und es rausschmeißt die Welt und alle denken, es gibt nur das. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und es gibt halt so viele verschiedene Genres und Möglichkeiten, die du hast. Also auch innerhalb dieses Fanfiction gibt es halt gewisse Genres, die du bedienen kannst. Zum Beispiel Hurt and Comfort, Slowburn, Alternative Universe, Angst, was gibt's noch? Das kommt mir gerade direkt noch in den Sinn. Das war es, was mir direkt in den Sinn kommt, weil das tatsächlich das ist, was ich hauptsächlich lese. Ja, es gibt bestimmt noch Slash und so weiter und so fort. So. Und natürlich haben manche damit haben mit Erotik zu tun, zum Beispiel Smart, BBB, also Porn Without Blood. Du musst übrigens das auf It's auf Explicit stellen, ne?
Das bin ich eh.
Okay, ich wollte es nur sagen. An dem spezifiziert musst du auf Explicit stellen. auf jeden Fall alles so Sachen. Also es gibt halt durchaus Erotika, aber es gibt auch Erotika außerhalb des ganzen Fanfiction-Komplex. Ne? Also es gab früher Leute, die tatsächlich Erotika in Bücherform geschrieben hat. Henry Miller, Ananisnin, oh Gott, ich kann die nicht aussprechen. Der Delta der Venus. Das gab es schon immer. Und natürlich haben wir eine ganze Pornoindustrie, ne, die auch noch existiert. Also, so gesehen, dass halt Erotik in Fanfiction ist, ist jetzt nicht so überraschend. Und es ist nicht das, was es ausmacht. Und ich zum Beispiel schreibe keine Erotik. Ich schreibe hauptsächlich Alternative Universe, also Sachen, die halt in einem alternativen Universum spielen. Für mittlerweile zwei Fandoms. Und das muss halt nicht unbedingt, also Erotik muss nicht unbedingt ein Teil davon sein. Das kann auch so viel anderes sein. Kann Romantik sein. Natürlich kann auch Alternative Universe kann Erotik sein, aber es ist halt, muss nicht. Und dementsprechend finde ich halt das Bild von Fanfiction haben leider so ein andrüchiges Bild und viele machen sich halt lustig, weil sie dann irgendwo sagen, ha, ich habe zu unserer Serie, zu unserem, weiß Gott was, Fernsehsendung habe ich ja, ich glaube, Rocket Pizza hat ja auch schon mal Fanfiction vorgelesen, habe ich gefunden, das ist natürlich peinlich und lachen alle und so weiter und so fort und darauf wird es dann reduziert. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es ist so viel, viel, viel mehr. Und ganz ehrlich, wenn ihr Fan von einer Serie seid, dann kauft ihr auch Merch. Weil ihr macht sonst irgendwelche, ihr trefft euch, ihr habt Convention miteinander. Warum auch nicht dann auch zusammen quasi in einer Gemeinschaft schreibst du eine Geschichte, jemand anderes kommentiert und du hast dann, es läuft halt alles weiter. Es ist halt eine es ist halt einfach innerhalb eine Art und Weise, wie du dich innerhalb eines Fandoms ausdrückst, indem du halt diese Geschichten weiterentwickelst, indem du halt eine alternative Timeline dafür entwickelst. Und so weiter und so fort. Also so gesehen, es ist halt, also auf Erotik zurückzubrechen, ist halt, ja, ist so zu sagen, es würde die Filmindustrie nur aus Erotik bestehen. Das stimmt jetzt auch nicht. Also wir machen nicht nur Pornos, wir haben auch anspruchsvolle Sachen, ne?
Ja.
Und wir können auch innerhalb von anspruchsvollen Sachen Erotik drin haben, siehe HBO. Also,
ja. Nein, das weiß ich ja auch. Und es war jetzt natürlich ein bisschen flapsig, aber es ist tatsächlich der Ruf.
Ich weiß.
Fanfiction ist natürlich, du hast gefragt, was das Erste, an was ich denke. Und das ist dann tatsächlich.
Ich weiß, deswegen habe ich es auch angesprochen.
Als Kind habe ich ja auch mir eigene Storys ausgedacht. Also das weiß ich noch so von so meinen Serien, die man so als Kind, so die Serien, die man gesehen hat, habe ich mir eigene Abenteuer halt ausgedacht. Oder da haben wir mit Kumpels eigene Abenteuer so nachgespielt. Damals hier so genau. Von He-Man und Transformers und solchen Geschichten. Klar, aber ich sag dir mal, ich weiß auch nicht, ob das, was du hast vorhin als Beispiel so 50 Shades of Grey gebracht, ich weiß nicht, ob das so viele wissen, dass das eine Fanfiction von, von Twilight. Das ist von Twilight, glaube ich. Genau. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, da gibt es ja eigentlich... Das ist
ein BBB gewesen für Twilight.
Also wie kommt man darauf? Also jetzt mal ehrlich, wie kommt man denn von Twilight zu 50 Shades of Grey? Also das hat doch eigentlich überhaupt keine...
Ich kenne das Original nicht, aber ich nehme mal an, das war ein BBP, also ein Porn Without Blood oder Smut, und das war im Alternative Universe. Also vermutlich sowas in der Art. Also ich habe das Original nie gelesen, ich habe überhaupt keinen Ansporn, das zu lesen, ich habe auch das Buch nie gelesen, ich habe den ersten Film gesehen und fand ihn furchtbar und ich habe ihn einfach nur gesehen, weil er halt die Neugierde dann über alles gesiegt hat. Ich dachte so, okay, gucke ich mir den Schrott mal an und war enttäuscht, wie wenig Sex es darin eigentlich gibt. Und ich kann einfach nur sagen, das ist nicht gute Erotik. Also es ist halt auch nicht gut geschrieben. Und es gibt halt gut geschriebene Sachen, es gibt welche, die sind nicht so gut. Und ich meine, wenn du halt sagst, du bist Fan von etwas und du möchtest aber darüber nicht irgendwie komische erotische Sachen lesen, dann lies es einfach nicht. Dafür gibt es Ratings, dafür gibt es Tags, die das rausfiltern. Und dann liest du halt andere Sachen, ne? Also es ist halt, das ist alles möglich und dementsprechend bist du nicht gezwungen. Aber um dein eigenes Thema zu kommen, also es gab eigentlich, also mir selbst ist es persönlich nicht passiert, aber ich kann sagen, dass ich es halt von jemandem mitgekriegt habe, der halt in meinem Fandom auch Fanfiction schreibt. Und die Person wurde dann halt, hat eine Geschichte mehr oder weniger offen enden lassen, hat sie eine neue Geschichte gepostet und das Erste, was sie dann bekam, laut ihrer Aussage war Kommentare, die gesagt haben, ja, wann updatest du eigentlich die andere Geschichte? Und ich bin so wütend geworden darüber, weil sie das auch mehrfach passiert ist, dass sie die erste Geschichte dann gelöscht hat, weil sie fand, sie finde es halt einfach daneben, dass man hingeht und dann statt die eigentliche Geschichte zu kommentieren und zu reviewen, einfach hingeht und sagt, wann kriege ich meinen Nachschub? Und ich habe das Krieger erzählt, weil ich kann es, also ich hätte jetzt nicht, ich hätte jetzt im, wäre ich jetzt sie gewesen, hätte ich nicht die Geschichte gelöscht. Aber ich kann durchaus verstehen, dass das einem verärgert. Ich finde, was ich nicht so ganz verstehe, ist, wenn man freien Content hat im Internet, frei zugänglich, wie auch dieser Podcast ist, wo jemand sich in der Freizeit Zeit nimmt, das zu produzieren, warum hat man das Gefühl, dass man Anrecht darauf hat, wie häufig und was besprochen wird und so weiter? Woher kommt dieses Gefühl? Ist ja nicht so, als würde man dafür bezahlen und sagen, ich möchte ich bezahle dafür und deswegen habe ich einen Anspruch auf die Frequenz und auf den Inhalt. Das ist ja ein freier Content letztendlich.
Ja, richtig. Nee, das, da bin ich auch bei dir, weißt du, man hat da auch nichts fordern, ne? Aber weil man ist ja quasi der Benutzer von einem Gratis-Content im Prinzip. Also du bist ja nicht mal ein echter Kunde, weil du dann, also weil du nicht dafür bezahlst, sondern du bist dann eher so ein Benutzer davon. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt, jetzt einen Podcast rausbringe und die Person mir darunter schreiben würde, ey, kannst du nicht mal von deinem anderen Podcast, wann gibt es denn da eine neue Folge? Da würde ich, das ist ja vergleichbar so ein bisschen, ne? Dann kann man ja im ersten Moment denken, ja super, Arsch, interessier dich doch lieber mal für das, ne, oder sag dazu was, anstatt nach was anderem von mir zu fragen. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, ist doch schön, dass der sich überhaupt für was interessiert, was ich geschaffen habe. Das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht hat er einfach nur diese Funktion darunter unter dem Neuen genutzt, weil er dachte, da lese ich es als erstes. Dass ich da, weil es was Neues ist, was ich rausbringe, da achte ich jetzt drauf, da gucke ich mir die ersten Kommentare an. Und um das dem Produzenten quasi das sicher zu gehen, dass er das auch liest, habe ich es darunter gepostet. Weil ich finde das, also ich finde das auch eine übertriebene Situation dann. Also ich würde mich eher, wenn da jetzt einer drunter schreiben würde, hier unter diesem Podcast, hey, wann machst du eine neue Lone Gunman Show-Folge oder wann ist die neue
Hotel-Perion-Folge?
Wenn ist die neue Hotel-Perion-Folge oder so, da sage ich dann auch, hey, cool. Ja, freue ich mich, dass dir das gefällt, was ich mache. Klar, wäre es natürlich schön, wenn er was dazu noch sagen würde, weil du weißt ja, Feedback ist unser Brot.
Ja.
Aber wir kriegen wie so Geld. Wenig davon. Obwohl ich, wie gesagt, ich
kann wie Geld, das kriegen wir auch zu wenig.
Ist, ja, stimmt. Aber ich, das so kann man es halt auch
sehen. Ich verstehe
das schon,
was du meinst. Ne? Ich verstehe schon, also ich fand halt auch ihre Reaktion, wie gesagt, ich hätte nicht so reagiert. Ich glaube, das Problem war, dass sie halt auch irgendwie wusste, dass die Leute, die davor, also die das halt kommentiert haben, die ursprüngliche Geschichte nicht mal kommentiert haben. Also das kam so ein bisschen aus dem Nix heraus. Ich hätte so nicht reagiert. Mir ist es persönlich auch so noch nie passiert, in dem Fall, was gefoltert wurde, so nachgefoltert wurde. Aber ich kann halt schon ein bisschen verstehen, wenn sich Leute darüber ärgern. Dass das nicht eine Art und Weise ist, wie man mit freiem Content umgeht. Und es gibt halt schon so gewisse Leute, die haben das Gefühl, du hast eine Anspruchshaltung, wenn du irgendwas, also du hast einen Anspruch darauf, wenn dir irgendwas gefällt, dass danach auch was nachkommt. Also die Leute halt dann auch sagen, du musst das zu Ende schreiben, oh, ich kann sonst nicht damit leben und so weiter und so fort. Und das ist halt so eine Sache, wo ich so denke, kannst du nicht einfach dankbar sein, dass jemand für nichts das reinstellt? Das ist schon, ich finde halt so diese ganze, alles ist, also Inhalt ist frei und niemand will ja dafür was bezahlen. Das ist ja auch so ein Ding. Die wenigsten wollen was dafür bezahlen. Aber wie gesagt, es gibt so eine große, es gibt so einen großen Unterschied zwischen, was? Divergenz, ja? Mhm. Genau, danke. Es gibt so eine große Divergenz zwischen, wir sind dafür bereit, für jeden blöden Streamingdienst zu bezahlen, und wir sind nicht dafür bereit, mal jemanden Podcaster 2 € bei Patreon reinzuschmeißen. Warum eigentlich? Mhm. Hat es diesen eher verdient als Gregor? Das ist eine gute Frage.
Auf gar keinen Fall. Disney ist eher verdient als ich. Ne?
ja, okay, ich volle Überzeugung, ich bin besser als Disney.
Ja, aber du, also, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ich weiß auch nicht, da ist es ja wahrscheinlich am sinnvollsten, auf sich selber zu gucken. Also ich habe jetzt auch, ich habe auch im Moment 3 Streaming-Dienste abonniert. Ne? Und ich habe auch keinen Podcast, dem ich, obwohl ich recht viel höre, aber wo ich jetzt irgendwas in den Hut werfe. Ne?
Also ich habe 2 Streaming-Dienste installiert. Ich habe, gut, es sind nicht Podcasts, aber ich habe 3 Patreons momentan.
Ja. Ja, ich müsste auch mal.
Das ist, weil ich unterstütze.
Ja, ich müsste auch mal. Also ich nutze, mach dann sowas wie, ich nutze dann Affinity-Links immer mal so die Reihe rum und so und das und teile gerne und so, also, ne? Mit, also mich mit halt in Audiokommentaren und bei Twitter die Tweets und so, aber tatsächlich unterstütze ich im Moment keinen bei Twitter, bei Patreon oder bei Steady. Ja, das ist tatsächlich, ist eine gute Frage, warum.
Also ich finde halt, wenn man sagt, ich habe dafür kein Geld und hat dann aber 3 verschiedene Streamingdienste, muss ich sagen, nee, ihr habt schon Geld, die gibt es ja halt einfach woanders aus. Ja. Und es ist halt euch zu billig, jemanden, den ihr auch gratis haben könnt, dafür zu bezahlen.
Ich glaube, ich glaube, dass das wirklich der Grund ist, wenn ich Netflix auch so gucken könnte, sagen wir mit einem ein bisschen eingeschränkten Programm, wenn du es voll nutzen willst.
Sicher, dass du nicht dafür bezahlen willst,
Anstatt Werbung? wenn ich jetzt die Wahl hätte, es mit Werbung oder zu bezahlen, würde ich es mit Werbung gucken. Würde ich, ganz ehrlich.
Ich will mal gucken, wie lange du das aushalten würdest. Ich glaube, viele würden sich zu Tode ärgern, weil wir ja sowieso eine, hier im deutschsprachigen Raum eine Resistenz gegen Werbung haben und uns es auch nicht mehr gewohnt sind, irgendwas mit Werbung zu gucken. Ich kann es nur so sagen, ich habe letztens eine Serie in den USA geguckt, weil sie hier in Deutschland nur nach und nach auf Sky kam und ich mir gedacht habe, ich warte jetzt nicht die nächsten 12 Wochen ab.
Mhm. Bist du in die USA geflogen und hast es da geguckt?
Nein, ich habe halt nur VPN.
VPN-Tunnel
benutzt und habe das halt, das war halt über MBN, wie heißt es denn? NBS? Nein. MNS. Oh Gott, einer dieser öffentlichen Sender in den USA. Ja. Musste ich mir dafür Werbung antun. Und ich habe es irgendwie, das erste Mal, als ich es geguckt habe, war massiv viel Werbung drin. Da war irgendwie die 3x45 Minuten waren 3 Spots drin. Ich bin fast gestorben dabei. Also es ist, ich dachte, ich gehe ein bei diesem Wärmegucken.
Ja, bei den Amis
ist es allerdings einfach nicht mehr gewohnt.
Ja, aber da ist es natürlich auch extrem. Bei uns mit Werbung ist es ja noch relativ human. Normalerweise war ja immer so 2 Unterbrechungen in einer Stundenfolge. Klar möchte ich es auch nicht mehr, natürlich.
Ich würde sagen, aber wenn jetzt Netflix sagen würde, okay, wir werden kostenlos, aber dafür ertragt die Werbung, dann würden wir definitiv nicht nur mit 2 wegkommen. Also da kannst du ja wohl Gift drauf
nehmen. Ja, aber ich bin nicht sicher, dass es nicht trotzdem, also dass es nicht genügend, also dass nicht viele Leute das machen würden. Dass sie es lieber das paar Euro sparen und dann mit Werbung gucken. Weil ich glaube, dass das wirklich der Unterschied ist, dass ich halt Prime, Disney Plus ist im Moment, habe ich im Moment auch noch am Hacken. Das ist mein Corona-Streaming-Dienst, das werde ich immer damit verbinden. Weil es war irgendwie ganz cool, so in der dunkelsten Phase, wo man irgendwie so gefühlt komplett zu Hause gesessen hat und alles um einen herum ruhig war, dann die Disney-Sachen, das Disney-Dope zu sehen halt. Das werde ich auf ewig damit verbinden, aber ist nicht zu lange. Aber wenn ich das irgendwie auch in eingeschränkten Formen umsonst gekriegt hätte, hätte ich das auch nicht bezahlt. Ne? Also ich habe ja, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass das...
Hast du Spotify?
Ich habe da so einen Freemium-Account, tatsächlich. Also tatsächlich habe ich einen Freemium-Account, um dann immer, meine Podcasts anzuklicken, damit ich dann, weißt du... Ich habe nur mich abonniert.
wie hörst du denn Musik?
Ich höre Musik mittlerweile tatsächlich viel bei Amazon Music, tatsächlich. Und da zahle ich für, weil ich es nicht umsonst habe. Also ich habe mal das mit dem Freemium-Modell probiert, aber das ist
bei Spotify... Hast du Unlimited oder hast du...
Ich hab's Unlimited, ja, ich hab's Unlimited.
Ja, okay, siehst du?
Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Selber singen?
Nee, es gibt Amazon Prime Music und das Unlimited ist ja doch das, was du drauf...
Ja, aber ist das nicht das, wo ich dann auch nicht entscheiden kann, welchen Song ich hören muss, sondern nee, wo ich dann irgendwie
Prime,
so Shuffle
Prime Music hat weniger Angebot. Ich benutze Unlimited momentan, aber ich werde jetzt Spotify wechseln. Mhm. Ich habe es nämlich ich habe es für sie irgendwie gelöst auf 3 Probemonate, die kostenlos waren. Jetzt habe ich es jetzt auch gekündigt auf Ende, Mitte Monat, sowas. Mhm. Und dementsprechend, du hast schon viel Auswahl, aber du hast mehr Auswahl. Aber es ist nicht Freemium. Und deswegen meine ich, ich glaube nicht, dass so viele Leute tatsächlich nichts dafür bezahlen würden. Also ich glaube tatsächlich einfach, dass wenn wir es in einem gewissen... Sagen wir so, wenn wir den Inhalt, den wir anbieten im Internet, in gewissen Gewand verpacken, also im Sinne, wir machen fancy Netflix-Logo davor, wir machen fancy Amazon-Logo davor, sind wir eher dafür bereit, Geld zu bezahlen, als wenn einfach das so irgendwo rumliegt. Mhm. Und das halt nicht irgendwo von einer großen Sache kommt. Ich meine, aber kannst du auch mit Podcast gehen, ne? Fest und Flauschig ist bei Spotify eher... Weiß ich, kann man Fest und Flaschig ohne Spotify Premium anhören?
Ich glaube nicht mehr. Ich nicht meine, mehr? Das, es gab da mal so abgegriffene Feeds von, aber ich meine, die gibt es im Moment nicht mehr.
Okay.
Aber ich kann es ja mit einem Premium-Account da hören.
Also man muss nichts Premium haben.
Genau. Ist ja wie bei Audible. Audible habe ich auch, da habe ich einzelne Hörbücher gekauft und ich kann diese Audible Original Podcasts ja auch hören, ohne dass ich da ein Abo habe. Ne? Es ist halt immer klar. Also ich glaube, da ist eher das Problem, dass es halt von komplett umsonst kam zu gibt uns was und ihr kriegt noch irgendwas obendrauf dann. aber was vielleicht auch nicht jeder will, aber das Eigentliche bleibt gratis. Ich glaube, dass das da eher so für viele so die Hürde daran ist. Aber ich grundsätzlich gibt's sicher auch, also würde ich dann Podcasts Geld geben, wo ich sage, die Damen und Herren möchte ich gerne unterstützen. Ich kaufe ja tatsächlich auch noch CDs hin und wieder. Ernsthaft. Also dass man sich immer dafür rechtfertigen muss. Ich kaufe tatsächlich noch CDs, alleine allerdings aus dem Anspruch, den Künstler oder die Band zu unterstützen. Die CDs werden nie ein Laufwerk von innen sehen. Weißt du, seit Jahren schon. Immer wenn ich meine CD kaufe, oder ab und paar Mal im Jahr ist das tatsächlich noch, dann liegt die dann hier und ich höre halt den MP3-RIP oder halt es bei Spotify Unlimited und was es alles gibt. Aber tatsächlich nicht mehr die physikalische CD, die ich aber liegen habe, weil ich halt den Anspruch habe, weil ich den Künstler unterstützen möchte. Das mache ich tatsächlich immer noch. Weißt du? Weil ich ein guter Mensch bin. Das sollte man mal erwähnen.
Okay, er ist ein guter Mensch. Jetzt wissen wir alle Bescheid. So, also wie gesagt, es ist auch gar nicht schlimm oder so. Ich finde es ja auch gut, wenn du das machst. Ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ich bin wirklich allgemein der Meinung, dass gewisse halt Streaming-Dienste halt eine gewisse Intensität und Coolheit aufgebaut haben. Und daher ist es cool, dafür Geld auszugeben. Und für andere Sachen will man einfach kein Geld ausgeben. Das war einfach zu knausrig dafür. Allerdings ist, wie gesagt, also wer hat 3-4 Streaming-Dienste rumliegen hat und dann sagt, nee, also diesen 1 Euro kann ich nicht an meinen Podcaster geben, denn der macht was falsch und der hat meine Ansicht nicht. Das ist eine Ausrede, ne? Das ist nicht ein Grund. Und dementsprechend müsst ihr euch da mal selbst an die Nase fassen. Ich habe auch Prime und Netflix und wie gesagt, ich habe 3 Patreons, die ich regelmäßig unterstütze. Einen habe ich auch angefangen, das ist eine Comedy-Gruppe, während der Corona-Zeit zu unterstützen auf Patreon, weil ich halt weiß, dass die halt Einbußen haben, weil sie halt nicht auftreten können. Und ich möchte, dass es die auch danach noch gibt. Es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie ihr das macht, wie ihr das handhaben wollt. Aber ich glaube, das allgemein das Problem bei freiem Content ist, dass die Leute schnell mal frei, also muss ich dafür auch nichts geben. Und das spielt dann auch wieder in die ganze Sache, dass es auch relativ viele gibt, die es halt als Hobby machen und die dann sowieso nichts dafür verlangen wollen, dass man halt einen Podcast macht. Und das führt alles so ein bisschen dazu, dass das ein allgemeines Verständnis ist, wie wir freien Content angucken. Und da kann man dann auch fordern. Und da finde ich ja eben genau, dass wenn man freien Content hat, man kann schon fragen, wann gibt es ein Update für XY, aber man kann nicht sagen, wann kommt das, ich will das jetzt haben.
Ja.
Ihr solltet immer dankbar sein, dass es Leute gibt, die für euch Zeit investieren.
Aber auch da finde ich die Frage jetzt, ich finde es nicht pauschal schlecht, wenn jemand, wenn jetzt jemand bei dir auf Twitter schreibt, hey Lara, wann kommt denn die neue Käsekeller-Folge? Würde ich jetzt noch
15.
Nicht. Ja, gut, aber das würde ich jetzt aber nicht als, Alter, was bildest du dir überhaupt ein?
Nee, natürlich nicht.
Du hast hier nichts zu fordern, sondern der hat halt Interesse daran und der fragt einfach, wann die neue Folge kommt.
Ne? Das meinte ich ja zwischen freundlich fragen und auf den Tisch klopfen ist nochmal und sagen, ich will meine neue, was auch immer. Was würde man ein Bier bestellen in einer Bar, ist halt nicht, ist nochmal himmelsweite Unterschiede. Ne? Also das ist klar. Also das ist natürlich immer auch etwas, was ihr gerne machen könnt. Und ich meine, ich finde auch konstruktive Kritik immer gut, aber ich finde halt, man muss sich immer im Auge behalten, das ist auch wichtig, dass man das überhaupt gegenüber den Creators zeigt, dass man eigentlich dankbar ist, dass sie da sind. Also ihr dürft gerne auch mal euren liebsten YouTubern oder so, auch wenn ihr seht, das Video ist jetzt gut, nicht nur ein Like nach oben geben, sondern vielleicht mal schreiben, ich bin froh, dass du das machst. Ich finde das toll, das bereichert meine Woche. Mein Monat, was auch immer.
Also ich muss auch sagen, ich habe ja immer so ein bisschen den Ruf, ich wanze mich immer so in Podcasts rein mit so Audiogrüßen und so. Ich weiß, das kann man vielleicht auch, aber ich meine das tatsächlich auch ernst und ich finde das, das Wahnsinn, sondern, dass ich denke mir, wenn du jemanden einen Audiokommentar schickst und den auch sagst und den, dass du die hörst und dass du den einfach mal einen Gruß dalassen willst und da vielleicht auch beweist, dass du es wirklich gehört hast und so, nicht nur, weil du da vorkommen willst, dann finde ich das
und nicht auch... Und nicht nur den Audiokommentar schickst, nur damit du Werbung für Babylon 5 machen kannst?
Ja, nee, das ist, dafür haben wir ein eigenes Format, das nennen wir Graudiogramm. Weißt du, das haben wir jetzt eigentlich. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, viele Podcasts haben aufgehört, nachdem wir ihnen was geschickt haben. Nein, aber ich habe letztens auch ganz neuen Podcast, der erst ein paar Folgen hat, habe ich mit dem guten Micha einen Audiogruß geschickt und die haben sich auch sehr gefreut darüber, dass sie gesagt haben, hey, ist cool, erst so ein paar Folgen raus und dass uns dann gleich einer einen Audiogruß schickt und so, das fanden sie toll.
Ja,
und so.
Natürlich.
Finde ich, das ist ja auch so eine Form von Anerkennung und man sagt, hey, willkommen im Club, hallo, willkommen auf der Lok neben uns halt quasi, ne?
Ja. Genau, also wie gesagt, das meine ich ja mit Anerkennung zeigen. Das ist immer, es muss ja nicht nur die finanzielle Anerkennung sein, es kann ja auch, wie gesagt, Anerkennung dazu sein. Und wie gesagt, einfach generell sollte es tatsächlich der Tenor sein, dass man dankbar dafür ist, dass es Leute gibt, die ihre Zeit und Geld und Energie dafür investieren, dass sie gratis Inhalte gibt. Und dann ist man vielleicht, will sich die ganze Stimmung auch so ein bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen da sind für die Leute, die dann sagen, okay, ich möchte diesen einen Schritt dann machen, wo ich tatsächlich monetarisiere, wo ich dann quasi daraus Geld machen will, dass dann vielleicht auch allgemein halt einfach dieses Ding so ein bisschen anders angesehen wird und nicht mehr aus dieses, es ist so selbstverständlich, dass es frei ist, das müssen wir uns dann nicht mal mehr, dass wir dann protestieren, wenn es nicht mehr frei ist und uns beschweren, sondern dass man sagt, okay, ich akzeptiere, dass du das jetzt kommerzialisieren möchtest, aus den und den Gründen, ne? Vielleicht wird der Aufwand zu groß, damit du es weiterhin machen kannst, etc. Und dann kann man da immer noch sagen, okay, ist es mir das wert, dass ich dafür Geld investiere, oder ist es mir das nicht wert? Und aber allgemein sollte sich halt diese Stimmung ändern, wo es halt sehr viel um Fordern geht. Mhm, und ich mag mich noch an Zeiten erinnern, magst du dich noch an die Piratenpartei erinnern?
Ja, ja klar.
Ich weiß, dass die sehr cool war und sehr beliebt war unter den Jungen. Und ich muss sagen, ich habe die Piratenpartei nie unterstützt, genau aus dem Grund, dass sie das Urheberrecht abschaffen wollten, oder zumindest verallgemeinern wollten. Und ich finde, das Urheberrecht ist aus Künstler und aus Medienschaffender letztendlich, ne? Das ist so die letzte Hochburg, die wir haben, zumindest wenn wir schon aus unserem Content meistens keine tatsächliche irgendwie Erfolg haben oder irgendwie Geld machen, dann kann uns zumindest nicht jemand einfach hingehen und unsere Sachen aus seiner ausgeben. Und deswegen, ich müsste auch immer so ein bisschen, ich finde, die Leute sollten ein bisschen mehr auch mal sich reinversetzen, wie es dann ist aus jemand, der halt selbst ein Medium produziert, wie das denn ist, wenn einfach immer wieder gesagt wird, es ist A, du bist selbstverständlich da, A, ich will dafür nichts bezahlen und B und C, im schlimmsten Fall gibst du mir noch komplettes Recht dafür ab. Und ja, damit klar. Du auf keinen Fall damit irgendwie Kohle machen kannst.
Ja, man muss sich das so vorstellen, so wie wenn du in Zoo gehst, also in, jetzt ein schlechter Vergleich, in Zirkus gehst und du bezahlst dafür nichts. Weißt du, das würdest du ja auch nicht machen. Weißt
ja, wie würden sie die Tiere füttern? Wie würden sie die Artisten...
Gott. Füttern. Ey, Geld würden essen. Die Artisten gefüttert werden, ja. Davon mal ganz ab.
Genau, aber also Kunst ist auch Arbeit letztendlich.
Ja, klar, natürlich. Und das immer als brotlose Kunst abzutun, ist auch der falsche Weg, auf jeden Fall. Weil ich glaube, gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig Entertainment für uns ist.
Stellt euch die Corona-Krise nochmal vor, ohne Streaming-Dienste, ohne DVDs, vielleicht nur noch die 50% eurer Büchern und so weiter und so fort. Ihr werdet alle wahnsinnig geworden. Ich meine, da könnt ihr doch so anfangen, einen Podcast zu produzieren.
Alle, über was denn? Es gibt ja nichts dann. Über was soll ich denn dann reden, wenn ich dann nichts mehr sehen kann? Ich hab
genau, also das ist das deswegen, und das ist nicht nur, dass das Hollywood, natürlich existiert Hollywood und Hollywood macht viel Geld, ja, aber auch die Leute, die noch erstmal dahin kommen, die müssen auch unterstützt werden. Ja, also es ist nicht nur so, dass Hollywood sich immer selbst repliziert und es gibt immer Nachschub, sondern es sind oft Leute, die von Indie auf Hollywood wechseln und die müssen das auch erstmal dahin kommen. So, und dementsprechend ist auch immer gut, Leute im anderen Umfeld zu unterstützen, die auch Potenzial haben, was Größeres zu werden. Oder vielleicht, weil ich auch generell sage, ich möchte gerne lieber einen Underdog unterstützen als einen Großen, was ich zum Beispiel auch sehr ehrenswert finde. Also dementsprechend, jetzt bin ich ein Advokat geworden für Kreativschaffende. Was hast du mit mir getan?
Was hast du mit mir getan?
Ja, ich hab mich selbst quasi, ich bin mein eigener Advokat geworden. Das ist furchtbar.
Ja, aber weißt du, ich habe heute, im Moment bin ich auch so leicht melancholisch, weil ein Lieblingspodcast von mir, der hat jetzt aufgehört.
Echt? Welche
denn? Der gedämpfte Huschein-Podcast, der hat jetzt aufgehört. Das ist ein Simpsons-Podcast Und die haben jetzt ihre 30. Folge rausgebracht. Und ich fand es immer sehr schön, wie sie die Folgen besprochen haben. Allein die Zusammenfassung der Storys waren wirklich grandios, sehr, sehr unterhaltsam und so. Und tatsächlich habe ich da auch gemerkt, was, es gibt nur einen Simpsons-Podcast. Dann gab es noch einen zweiten deutschsprachigen, der hat aber nur 3 Folgen gemacht und dann irgendwie nicht weiter. Und die haben halt, wie gesagt, jetzt irgendwie in 3 Jahren oder 4 Jahren ungefähr, haben die so 30 Folgen gemacht, so grob monatlich eine Folge. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen ihre 30. halt rausgebracht. Und am Ende haben sie halt gesagt, dass das jetzt die letzte ist und dass sie aufhören und haben das dann so begründet mit, dass sie zu einem auch sagen, dass die Simpsons halt irgendwann so den Punkt verpasst haben, wann sie hätten aufhören sollen und das wollten die nicht gleich tun, nachdem sie 30 Folgen lang immer wieder gemeckert haben, Mensch, die Simpsons hätten alle irgendwie in den Ende der 90er oder frühen 2000er hätten die einen Ausstieg schaffen müssen und dann kann man das ja selber nicht immer fordern und dann selber nicht schaffen und haben das dann auch so ein bisschen begründet, dass es mittlerweile mehr Arbeit geworden ist als nur Spaß und es sollte eigentlich immer nur ein Hobby sein und es hätte jetzt so eine Grenze erreicht, wo es in der Arbeit übergegangen ist und da, so sollte es sich für die nicht anfühlen und deshalb haben das sie jetzt beschlossen, aufzuhören und den Podcast zu beenden und da ziehe ich irgendwo meinen Hut vor und bin aber auch sehr, sehr traurig, weil ich mir schon gern noch mehr Folgen gewünscht hätte, aber andererseits habe ich so drüber nachgedacht, es ist auch schon krass, dann selber sich das einzugestehen und dann zu sagen, hey, wir treten jetzt irgendwie so auf den Zenit quasi oder wo es den Leuten noch leid tut, dass wir gehen. Ne? Also die sind auch, ihr Podcast kommt auch auf YouTube und auf YouTube machen sie eher die noch wohl die meisten Klicks. Also jetzt nicht in großen Dimensionen, aber und da sind auch etliche Kommentare und da habe ich mir heute so die Kommentare dann so durchgelesen und dachte auch so, ja komm, da sind dann so 20 Leute, die dann alle so sehr traurig waren und immerhin halt, ne? Und wann ist so der Moment, wo man sagt, das lassen wir, weil es soll ja nichts ist für die Ewigkeit halt, ne? Und das ist schon, da war ich.
Wann
schon
ist denn der Punkt? Wo würde ein Punkt bei dir sein, bei Dingen von Interesse?
Das frage ich mich. Also bei Dingen von Interesse könnte ich mir das ewig vorstellen, tatsächlich. Aber auch sowas wie Lone Gunman Show. Wir sind jetzt wir sind immer noch in der ersten Staffel und sind das dritte Jahr. Wir werden diese Serie nie zu Ende besprechen. Habe ich zu Christoph auch gesagt. Er sagte, was? Du glaubst nicht an unsere Unsterblichkeit und ewige Freundschaft? Ich sage, naja, aber wir werden wahrscheinlich, also in dem Tempo brauchen wir noch für die nächsten 11 Jahre, brauchen wir noch, also 11 Staffeln brauchen wir noch 33 Jahre. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das je beenden werden halt, ne? Aber gut, es macht Spaß und so lange machen wir es halt. Aber vielleicht muss man sich auch davon ab, dass man sagt, ey, ich muss das alles machen, ich muss das alles besprechen, sondern einfach, wir machen es einfach so lange, wie wir Bock drauf haben. Ne? Und ich habe aber tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, dass man sagt, es ist ja gut, wenn man das noch erkennt, ne? Dass man sagt, ey, aber das scheint auch, also sie haben es ja auch so ein bisschen begründet mit, ja, es artet in Arbeit aus und das sollte es nie sein. Und da habe ich wenig Probleme mit, dass ich sage, da mache ich mir ein bisschen Arbeit mit. Da darf im Moment zumindest noch. Ja. Ich kann mir also auch vorstellen, dass es dann irgendwie jetzt in nächster Zeit oder die nächsten 1-2 Jahre auf jeden Fall wieder auch weniger bei mir wird, weil ich habe jetzt tatsächlich relativ viel. Ja, das waren teilweise echt ein bisschen viel. Aber immer, weißt du, was mein Problem ist? Immer, wenn ich mir sage, okay, jetzt machst du erstmal 2 Wochen nichts. Ne? Dann habe ich am nächsten Tag, bin ich dabei, 5 verschiedene Aufnahmetermine für irgendwelche Projekte einzutragen. Und dann denke ich mir jedes Mal, oh geil, da habe ich noch Bock drauf und ach komm, das will ich jetzt noch machen und ach, das ist immer, und das habe ich tatsächlich so bei den Leuten, die das auch so als Hobby haben, gemerkt, die haben auch Bock drauf. Ne? Und das ist relativ, also den guten Raffi von der dritten Macht, den habe ich nachts schon angeschrieben und gesagt, Alter, hast du Bock, morgen mal einen 2-Stunden-Film mit mir zu besprechen? Da kommt dann gleich zurück, Alter, sag wann, ich steh auf der Matte und so. Und das macht natürlich dann auch noch Bock. Und also ich könnte mir das nicht alleine vorstellen, deshalb bin ich immer dankbar, dass ich halt immer Leute finde, bisher zumindest, die mit mir reden.
Ja. Ja, kann ich total verstehen. Also ich habe Projekte eingestellt, zum Beispiel, ich habe 2 Podcasts. Na gut, ich bin dritten Podcast, aber der ist halt einfach daran gescheitert, dass mich das Thema plötzlich nicht mehr interessiert hat. Und der erste war die Schreibweisen damals. Da habe ich eingestellt, weil ich auch gemerkt habe, dass der Aufwand zu groß wurde und dass es mir eigentlich zu wenig gegeben hat.
Das war ein Literatur-Podcast. Dann habe ich eingestellt, besser gesagt, ich bin halt ausgestiegen aus Hashtag Mensch. Mhm. Und da war ganz klar, dass wir eigentlich zur dritten Staffel hätten wir, habe ich nochmal gefragt, wer würde im Team noch weitermachen. Und es hat sich einfach niemand mehr gemeldet, bis auf den Chefredakteur. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache das nicht normal, weil ich habe einen Hashtag Menschen ganzes Jahr meines Lebens reingesteckt, ganz viel Freizeit, ganz viel Herzblut. Und ich habe viele Dinge gelernt und auch einige Dinge lernen müssen. Und ja, und da habe ich gesagt, dass ist der Aufwand nicht mehr wert. Und ich weiß jetzt, soweit ich das jetzt weiß, macht das jetzt mein, aus der ehemalige Chefredakteur, der Jakob, macht das jetzt weiter in der Alleinregie und macht es auch ein bisschen, und da hat das jetzt eher so zu einem reinen Interview-Podcast gemacht. Und auch da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich mit Hashtag Mensch viel mehr eigentlich erreichen wollte, was ich nicht erreichen konnte. Jetzt den dritten Podcast, den ich einstellen werde, ist Geld und Gesellschaft, einfach weil sich das Thema für mich irgendwie erledigt hat. Ich hatte irgendwie so die Idee, dass ich das unbedingt machen will, habe dann aber irgendwie schnell mal gemerkt, dass das nicht meins ist. Besser gesagt, dass das einfach mir zu viel Aufwand ist und dass dann zu wenig Herzblut dran liegt. Und ich bin allgemein momentan dran, halt Projekte zusammenzustreichen, weil ich halt doch so ein bisschen die Tendenz habe, zu viele Projekte auf einmal zu öffnen und dann hinterher komme ich mit dem Updaten gar nicht mehr hinterher. Ja, und deswegen, ja, also ich, es gibt immer so einen Punkt, wo du sagst, entweder machst du damit irgendwie wirklich Geld oder ist das wirklich deine Arbeitszeit da rein und da musst du dir natürlich auch das Potenzial dazu haben oder du gibst halt auf oder du fährst halt zurück. Also ich zum Beispiel habe für mich jetzt so gesagt, nach fast 5 Jahren Podcasten, ich mache es eigentlich noch gerne, ich bin gerne hier, aber ich zum Beispiel werde nicht mehr versuchen, den großen Podcast-Star zu werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass jetzt in Corona-Zeiten so viele angefangen haben zu podcasten, habe ich irgendwie so gar keine Lust mehr, mich jetzt ins Getümmel zu stoßen. Und ich gerade so viele Leute, die ich jetzt mitkriege über Facebook, die sagen, oh, ich habe 5 Folgen raus, warum habe ich nur 1000 Klicks pro Folge? Ja, denke ich ja. Mir so, ey, ich mache das seit 5 Jahren und kriege nicht so viele Klicks, dankeschön.
Aber es ist toll. Manche Anfragen nach Mitcastern sind auch super. In den, also die Podcast-Facebook-Gruppen sind besonders Gold. Das ist super. Ich mache einen Blödelcast. Yes. Hat mal einer Bock, mit mir zu quatschen? Tut mir leid, da mache ich schon selber 5.
Es ist tatsächlich, dass da auch viele sehr auf einen sicheren, also manche haben ein sehr klares Ziel, also die wollen irgendwie Business promoten.
Das andere viel, machen ja.
Relativ,
Selbstoptimierung machen tatsächlich, ist viel, ne?
Ja. Mhm. Und manche machen halt ganz viel so Laber-Podcasts, wo ich so denke, weiß nicht, ob das der geeignete Zeitpunkt ist, mit dem Laber-Podcast durchzustarten, weil du hast halt eine extrem große Konkurrenz und du musst halt irgendwas haben, was dich auszeichnet.
Ja.
Aber ja, also ich habe zum Beispiel, ich glaube, habe für mich so ein bisschen mehr Frieden schließen können, dass ich halt scheinbar nicht die bin, die Podcast-Formate macht, die groß nachgefragt werden. Das ist natürlich für mich auch so ein Blow gegen mein Selbstbewusstsein, weil ich das fast 5 Jahre mache, macht aber nicht meine Fähigkeit innerhalb des Podcasts schlecht. Ich habe bloß einfach nie den viralen Hit geschafft. Ich finde es immer so sehr schwer, weil du dann schnell mal so in der Klitsche bist, dass du die Leute sagen, ja, du bist halt schlecht. Du kannst halt nichts, deswegen warst du nicht erfolgreich. Dass du vielleicht, um erfolgreich zu sein, also in Klickzahlen, dass das viel mehr Faktoren sind als nur das reine Können. Und dass du vielleicht im richtigen Moment in der richtigen Stelle sein musst. Und vielleicht, dass es einfach auch einfach einfacher ist, mit einem Podcast über Serien viel Klickzahl zu machen, als über einen Podcast über, wie es jetzt bei Hashtag Mensch war, also über Sterben oder weiß Gott was ging, ja, über Depression.
Ja,
ist ja auch klar, ne? Also.
Ja, natürlich. Also ich habe das auch, also weißt du, das ist tatsächlich, ich mach's, also bei mir ist es wirklich, ich mach's halt, weil es mir Spaß macht, weil es einfach ein schönes Hobby ist. Ich mag diesen ganzen Prozess, ich liebe das, mit Leuten zu sprechen und ich bin einfach, für mich ist so, der Erfolg tatsächlich, in Anführungszeichen der Erfolg, dass ich bisher immer so Leute gefunden habe, die mit mir reden wollen halt, ne? Und das finde ich toll, weißt du, da ist mir doch egal, ob da steht 15 Hörer oder, also es ist natürlich schön, wenn das ein paar Leute hören, also klar, da mache ich mir, das ist wirklich schön und ich freue mich auch über jeden, aber daran mache ich da nicht meine Laune daran fest. Ich freue mich, wenn jemand mit mir sprechen möchte oder sich, wenn wir eine schöne Folge aufnehmen und wenn dann noch ein paar Leute das hören und es einen schönen Kommentar gibt, dann ist es natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte, aber da ist es bei mir halt wirklich dieser totale Hobbyanspruch und deshalb, da fahre ich ganz gut mit halt. Ne? Und Ja, ja, tatsächlich.
Kann ich
die Leute, die man kennenlernt, die Leute, die ich kennengelernt habe, oder viele der Leute, die ich kennengelernt habe durch das Podcast, auch wenn ich viele noch nicht persönlich getroffen habe, sind sehr gute Freunde geworden in den letzten Jahren, muss ich tatsächlich. Ich hab immer so gedacht, ab einem gewissen Alter hat man so das abgeschlossen, weißt du, so, wenn du so Mitte 30 bist, dann hast du deine Freunde, deinen Freundeskreis, da kommt keiner mehr dazu und so halt, ne? Und tatsächlich sind die, die dazugekommen sind in den letzten Jahren, alles Leute, die, oder nahezu alles Leute, die ich übers Podcasten kennengelernt habe oder die ich gezwungen habe zu podcasten. Hallo Christoph. Nein, also so in der Art, weißt du? Also und das ist, und das sind wirklich, ja, und das ist ja auch was wert, oder? Und sehr viel sogar.
Natürlich ist es, also ich finde halt inher, muss ich sagen, jetzt als jemand, der in der Medienbranche arbeitet und halt auch ein bisschen darauf angewiesen ist, Connections zu haben, finde ich sehr, sehr hilfreich, dass ich in diesen 5 Jahren langsam mir ein Netzwerk aufgebaut habe an Leuten, die sehr, sehr hilfsbereit sind und die sehr auch willig sind, mir zu helfen. Und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich von Anfang an 1000 Klicks gehabt hätte und mir gesagt hätte, ich brauche das nicht, ich brauche nicht Netzwerken. Das ist auch etwas, was ich euch, wenn ihr podcastet, unbedingt ans Herz legen würde. Und wenn ihr in der Medienbranche unterwegs seid, Netzwerken ist Gold wert. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr solltet euch wirklich auch Zeit dafür nehmen. Das ist nicht nur, dass es natürlich auch privat was Schönes ist und was Befriedigendes ist, wenn man Kontakte hat mit Leuten, die ähnlich denken, sondern auch, dass es dann später irgendwann mal sehr nützlich sein kann, wenn man die richtigen Leute kennt oder Leute über Leute kennt. Und das, ja, also auf jeden Fall, das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin nicht im geringsten undankbar, dass ich jetzt nicht den großen Hit gelandet habe im Podcast. Wie gesagt, ich hab langsam meinen Frieden damit gefunden. Ich werde schon irgendwie meinen Platz in der Medienbranche finden und ich werde hoffentlich irgendwann mal von meinem Projekt leben können. Aber das muss nicht unbedingt Podcast sein. Also das ist, Gott sei Dank habe ich so einen großen kreativen Output. Das ist und habe halt auch was studiert, was mich zu vielem befähigt und dementsprechend ist es nicht so schlimm. Und ich werde das schon irgendwie finden und ja. Deswegen ist das jetzt nicht traumatisch. Aber ich finde es sehr schon ein bisschen befremdlich, wenn ich Leute mitkriege, die gerade 5 Folgen rausgegeben haben und dann das Gefühl haben, ja, ich habe zu wenige Downloads. Das finde ich schon, also ich versuche sie nicht zu verurteilen, aber ich finde es befremdlich.
Ja, einmal das und ich finde das auch, dann fängst du ja an, auch das zu machen, weil was du denkst, was dann Leute, dass es die Leute hören werden. Dass es
genau,
mehr werden,
das bin ohne ich zum Beispiel nicht bereit zu machen.
Ja, einmal das und wir wissen
diese
ja,
dass diese Integrität ist mir noch wichtig genug.
Ja, und dann ist der Podcast-Hörer an sich ja oft ein sehr stiller Mensch, ne? Und du wirst es dann eventuell, dann machst du dir Gedanken über Personen, von denen du wenig bis kein Feedback bekommst, in vielen Fällen, was denen wohl gefallen könnte. Und das ist doch auch nicht nur, damit du da eine Zahl hast, wo vielleicht eine 4-stellige Summe dann dasteht. Was hast du? Also da, ich meine, klar ist es schön, wenn man eine höhere Abrufzahl hat, aber eigentlich ist es, ich glaube, viele verwechseln das so mit Abrufzahlen, die man so auf YouTube, wo man das dann immer sieht, was so erfolgreich ist.
YouTube machst du nicht sofort Geld, ja.
Ja, 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 oder das ist da nun mal halt nicht so. Und da ist halt das auch immer noch ein bisschen nischiger als jetzt ein YouTube-Content, auch wenn es natürlich kommt, ja. Ja, zum Rauswurf unserer Abstandsstunde wollte ich noch den Söder bringen, den Söder der Woche. Hast du das mitgekriegt, was unser aller bayerischer Ministerpräsident heute als Signal an die Kulturschaffenden herausgegeben hat?
Nee, oh Gott, was hat er gemacht?
Es war heute Pressekonferenz und es wurde gefragt, wie er sich die Zukunft jetzt vorstellt für die ganze Branche im Bereich Events und Veranstaltungen und Kneipen. Wie soll das jetzt alles weitergehen? Weil langsam geht das Geld aus, viele halten das nicht mehr durch. Und da muss ja auch irgendwie jetzt eine Lösung oder zumindest eine Perspektive her. Und er hat gesagt, ich zitiere, er sieht da erstmal noch keine Chance. Und die Leute können doch auch mal mit ihrem Partner einfach zu Hause tanzen. Ja.
Moment.
Ja.
Und das aus Bayern, die so eine große Kneipenkultur haben, das verstehe ich nicht. Eine
Biergartenkultur. Sind wahrscheinlich 10 Stangelwürz vom Barhocker gefallen, als er das gesagt hat. Allein von den Singles gar nicht mal zu schweigen. Weißt du? Also das ist, ich sag dir eins, mir ist fast, ich sag dir eins, mir ist fast der Flachmann aus der Tasche gefallen, als ich das gehört habe. Ich muss, es war echt sehr, sehr befremdlich, weil es ging ja auch um, ich kann das, da sieht es ja nun mal sehr düster aus, sehr finster. Ich kenne große Bands, die mittlerweile nicht nur sagen, die Tour ist frühestens irgendwann nächstes Jahr, aber wir haben sie jetzt dreimal verschoben. Termine machen wir jetzt nicht, weil ist eh alles obsolet. Wir können das erst machen, wenn es jetzt klarer ist irgendwie. Also das sieht halt sehr, sehr düster aus. Und da einen Satz zu sagen wie, man kann doch einfach auch mit seinem Partner zu Hause tanzen, ist auf so vielen Ebenen, ist das unpassend, oder?
Es ist einfach ignorant. Ne? Also ja. Ich meine, das überrascht mich jetzt nicht, gemessen aus welcher Partei er kommt und was er für ein Kultur- und Gedankengut quasi vertritt. Überrascht mich so eine Aussage nicht, also dass sie die Leute immer über die Klinge springen lassen, ja, okay, die Kulturschaffenden erst recht, aber gerade so Gastronomie, das ist ja ein gutes Gilt, das Kulturgut in Bayern, das verstehe ich jetzt erst recht nicht, also das ist ja dann auch irgendwie, was ist denn Bayern ohne Biergarten?
Ja, es ist ein Drahtseilakt, ich kann das auch verstehen, dass das schwierig im Moment ist.
Das sollte ein bisschen mehr Empathie heucheln.
Richtig, zumindest. Richtig, genau. Das muss auch
vielleicht. Ich sage heucheln, nicht
ja,
mal haben.
Ja, so wenigstens heucheln. Ich sag dir eins, wenn ich mir die alle ansehe, von dem Laschet über den Söder und mich dann frage, wie das nächstes Jahr aussieht mit in Richtung Bundestagswahl, ich hätte nie gedacht, den Satz sagen zu können, aber wenn das hier so weitergeht, sehe ich mich nächstes Jahr noch auf einer Merkel-muss-bleiben-Demo. Weißt du, also wenn das hier so weitergeht mit den Jungs, weißt du, oder? Überleg mal, du hast dann Friedrich Merz.
Gibt's da echt keine Alternative?
Kanzler Friedrich Merz.
Oh Gott,
Alter,
nein.
Überleg mal, den hätten wir hier. Den hätten wir jetzt in den letzten Monaten gehabt. Der hätte vermutlich
alle bankrott gehen lassen und gesagt, ihr seid selbst schuld, wenn ihr keine Rücklagen habt. Dann brauchen wir euch auch nicht.
Du musst so pragmatisch sein wie Trump, der gesagt hat, er wird weniger testen, weil er will die Zahlen runter haben. Ganz ehrlich,
aber amerikanische Politik ist mittlerweile so eine Sitcom geworden.
Ja, aber
wenn ich mir diese Late-Night-Shows angucke, ich brauche nicht mal mit den Host nebenbei und die Witze. Ich finde, das, was Trump vor sich gibt, ist schon Sitcom genug.
Ja, das sagen die ja auch. Die sagen, die haben ganz große Probleme im Moment, irgendwie Comedy oder Kabarett darüber zu machen, weil die Realität viel krasser ist, als man sich vorstellen kann. Und sowas, wenn der sich hinstellt und sagt, ey, ich will weniger testen, weil ich möchte nicht mehr, dass wir hier die mit den meisten Tester, mit den meisten Infizierten sind. Ganz ehrlich, das meint er ernst. Das ist nicht.
Ja, aber, ich frage mich so wirklich so, was in Trump so vorgeht, was der für Psychosen hat. Also ich meine, der ist doch nicht zurechnungsfähig. Wer denkt denn so?
Ich sage dir eins, der ist das Einzige, was ihn interessiert, ist seine Wiederwahl. Das ist wirklich das Einzige.
Die wird hoffentlich nicht stattfinden, auch wenn Biden furchtbar ist.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe wenig Chancen, dass er es nicht nochmal wird.
Warum? Nachdem er so viel Scheiße gebaut hat, denkst trotzdem. Du wirklich, nachdem über 100.000 Menschen in den USA gestorben sind, obwohl es leicht verhinderbar gewesen wäre durch seine Regierung, obwohl es so viele Ich glaube, jetzt hat er sich echt ins Fleisch geschnitten, dass er daraus dann nochmal nicht mehr rauskommt. Biden ist zwar vollkommen scheiße aus der Wahl, aber es ist besser als gar nichts.
Ja, aber
es ist besser als Trump.
Ja, aber das war wahrscheinlich Hillary auch. Also, ich sag dir.
Nee, ich glaube, damals ging es dem Land noch nicht so schlecht. Ich meine, jetzt sind über 100.000 Menschen gestorben und es sind mittlerweile schon 200.000. Überleg das mal. Und das wäre die meisten von wären verhinderbar gewesen.
Ja.
Wenn sie
daran
gefolgt, die kriegen es auch überhaupt nicht mehr
ganz mit. Ganz ehrlich, ich würde wirklich eine Wette machen, dass er wieder gewählt wird. Und ich könnte ja jetzt eine Verschwörungstheorie aufmachen. Das wollen die anderen auch, deshalb stellen sie keine vernünftigen Gegner gegen ihn auf.
Nein. Ach
doch,
Gott,
Ich sage, er kriegt nur 99-jährige. Er kriegt nur 99-jährige Gegner, weil sie eigentlich das wollen. Und deshalb kriegt er immer nur 10. Es ist wie bei Rocky 3, er kriegt 10 Gegner. Weißt du? Ist jetzt ganz ehrlich.
Warum würden die Demokraten das wollen?
Weil sie einen alten weißen Mann auf der Macht haben wollen.
Aber das haben sie doch mit Biden auch.
Stimmt, verdammt, zumindest die Theorie. Siehst du, gut, dass ich mal fast, wenn ich das, gut, dass du mich noch gerettet hast, noch eine Minute länger und ich hätte eine Telegram-Gruppe aufgemacht. Ne? Also,
Scheiße. Nimm dem Mann das Handy weg.
Nein, aber ich sag dir, ganz ehrlich, ich wünsche und bete, dass es nicht so wird, aber wenn ich jetzt Geld setzen
müsste... Das Problem ist nicht, dass die Leute in den USA ihn wollen. Das Problem ist, dass das ganze System kaputt ist. Durch Gerrymandering, durch all diese komischen Sachen und diese nicht... die haben ja nicht eine Mehrheitsregierung, sondern sie haben eine... Nein, sie haben... Wie heißt es nochmal? Sie haben nicht eine totale Mehrheitsregelung, sondern eine wahrscheinliche Mehrheitsregelung.
Sie haben das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Wenn das bestimmt geschnitten ist, es gibt ja ganze Serien, guck dir mal sowas wie The Wire an oder so, Shield war das auch so, da haben sie auch darüber berichtet, dass sie beispielsweise dann die Wahlbezirke so schneiden, dass dass dann zum Beispiel die Farbigen oder die Mexikaner oder so, dass die auf mehrere aufgeteilt waren und dass sie da die Macht derer...
Kann von der Mehrheit haben.
Genau, ja. Und der Gewinn, weil sie dann halt, ihr seid nicht in 2 Wahlbezirken, ihr seid auf 5 verteilt und dann sind die anderen im Verhältnis in der Mehrheit und deshalb gehen alle an. Das machen die da auch, das ist dieses Wahlmännerprinzip ist ja auch, aber egal. Auf jeden Fall, wenn sich
einer findet... Wie gesagt, das Wahlsystem in den USA ist kaputt. Es ist nicht, dass die Leute tatsächlich Trump wollen. Und das Problem ist jetzt, die Frage ist jetzt, ob sie ihn jetzt so kriegen oder nicht, ob er jetzt genug Scheiße gebaut hat in den letzten Monaten, dass auch die sonst vielleicht eher Wackelkandidaten waren, dass die sich entscheiden, dass sich also quasi auch eine große Menge an weißen Menschen, die Mittelstand oder Oberschicht angehören und normalerweise republikanisch gewählt haben, historisch gesehen, dass die sich jetzt dazu entschließen, demokratisch zu wählen. Und deswegen haben sie vermutlich auch Biden genommen, weil Biden halt relativ moderat ist und relativ profillos, im Gegensatz zu einem Bernie Sanders, weil der sehr links war, ne? Jetzt hat die Frage, ich hoffe es für die USA, weil sie müssen es, weil ich habe jetzt gute Freunde übers Fanfiction kennengelernt, die sind alle in den USA drüben. Ich möchte sie gerne nächstes Jahr besuchen, das werde ich nicht machen, wenn Trump da drin ist, weil ich vermutlich nicht mal reinkomme, aber...
ich hoffe das auch, ich hoffe das wirklich von ganzem Herzen, aber ich sehe es nicht. Und wenn ich einen finde, der...
Ich weiß, du bist aber schon pessimistisch seit Monaten bevor Corona, aber ich denke jetzt einfach, Corona hat ihm einfach das Genick gebrochen. Also kannst du nicht über 200.000 Menschen hinwegsehen. 200.000 tote Menschen, wovon, wie waren die Zahlen, 80% verhinderbar gewesen wären. Jesus. Nicht mal wir haben so viele Tote gehabt über Corona. Wie viel hatten wir? 9.000?
Nein, natürlich nicht, aber Gott sei Dank nicht. Aber ich sag's trotzdem, wenn es jemanden gibt, der gegen mich wetten möchte, Geld, wir können gerne um Geld wetten.
Ich warte gerne noch ein paar Wochen
ja,
ab.
Sehr gut.
Wir wetten da kurz davor.
Nein,
aber bitte nicht um Geld.
Nein, alles gut. Also, ich will nicht falsch verstehen. Ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen, dass er es nicht wird. Ja,
hoffentlich.
Wünsche ich wirklich
von ganzem Herzen. Weil mit Trump-Wähler rede ich nicht.
Aber, nein, das sowieso nicht. Aber ich befürchte es, dass es so wird. Aber wir wollen ja ganz...
Ich weiß.
Wir wollen nicht pessimistisch.
Du bist ein Ola-Pessimist, das ist so.
Ich bin ein alter, weiser Mann. Weißt du, deshalb bin ich pauschal...
Deswegen muss ich... Okay, dann muss ich jetzt sagen, okay, Boomer.
Ja, ich weiß. Und der ist doch... Aber eigentlich ist der doch orange, oder? Der ist doch eigentlich so ein bisschen orange, oder?
kannst du auch noch werden. Muss ich nur ein bisschen...
Also, in dem Sinne... Lara, die Abstandsstunde hat jetzt doch länger gedauert als gedacht. Aber ich
wie
denke
immer,
mal,
sie dauert immer länger.
Lara, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich kommen durfte.
Immer wieder gerne. In dem Sinne, dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.